Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich gehe mit euch alle zwei Wochen auf die Suche nach Frauen und Queers in der Geschichte, die viel bekannter sein sollten. Heute soll es um eine besondere Frau gehen, deren Geburtstag sich dieses Jahr zum 120. Mal jährt. Die Rede ist von Anne-Dore Leber, einer Widerstandskämpferin, einer Kleinunternehmerin, kann man sagen, Ehefrau und Mutter, einer Publizistin, einer Lokalpolitikerin und einer engagierten Kämpferin für eine Erinnerungskultur an den deutschen Widerstand in der Nachkriegs-BRD. Und weil das eine ganze Menge ist, kann ich das gar nicht alles alleine erzählen. Deshalb habe ich mir heute Unterstützung geholt, nämlich von Laura Baumgarten, angehende Historikerin, der ihr hoffentlich alle auf Instagram folgt, wo sie den Account Frau Abgeordnete betreibt. Und von Nikolaus Basse, Historiker und, wie er von sich selbst sagt, Hauptstadtwanderer, der den Blog Black und Mieze betreibt, den ihr ebenfalls auf Instagram findet und dort hoffentlich folgt. Und als drittes werdet ihr heute auch die freie Historikerin Frauke Geiken hören, die seit Jahrzehnten zum Widerstand forscht und schon ein Buch über die Frauen im Widerstand geschrieben hat, nämlich Wir standen nicht abseits, Frauen im Widerstand gegen Hitler. Mit Frauke Geiken habe ich vor unserer Aufzeichnung ein Interview geführt, das wir dann später einspielen. Und jetzt begrüße ich erstmal Laura und Nikolas. Hallo und schön, dass ihr da seid.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hallo.
Mögt ihr euch noch einmal selbst kurz vorstellen? Laura, willst du anfangen?
Ja, kann ich machen. Aber das Wichtigste hast du eben schon gesagt. Ich bin Laura Baumgarten. Ich studiere noch im Master Geschichte und schreibe gerade meine Masterarbeit. Und ansonsten schreibe ich öfter mal als Frau Abgeordnete über die ersten Politikerinnen in der Weimarer Republik und erzähle auch im gleichnamigen Podcast unregelmäßig über die ersten Frauen in der Politik der 1920er Jahre. Oder auch über die Entstehung des Internationalen Frauentages oder zuletzt über die First Lady Luise Ebert. Und genau, ich freue mich heute auf die Aufnahme mit euch über Anne-Dore Leber.
Nikolas, dann kannst du direkt weitermachen.
Dankeschön, Nikolas Basse, Jahrgang 1978, gebürtiger Berliner und studierter Historiker. Und in der Tat, du hast es gesagt, liebe Jasmin, ich habe die Angewohnheit, meine Heimatstadt zu durchstreifen, um die vergessenen oder auch die ganz unsichtbar gebliebenen Seiten von Berlin in der NS-Zeit im digitalen Raum vorzustellen und sichtbar zu machen. Das ist die Grundidee hinter meinem Blog Black und Mieze. Und was es mit diesem Namen auf sich hat, das erfahrt ihr, wenn ihr die Startseite von www.blackundmieze.de am besten selbst einmal aufruft. Ansonsten freue ich mich, das ist eine Premiere für mich. Ich bin im vergangenen Jahr unter die Blogger gegangen und heute erstmalig in einem Podcast zu Gast. Und es ist mir eine besondere Freude und Ehre, liebe Jasmin, dass es Her Story geworden ist. Vielen Dank dafür.
Ich erhebe mein Wasserglas als kleinen Begrüßungstoast sozusagen, genau. Ich freue mich, dass
Mach ich gerne auch.
Ich freue mich, dass ihr beide mit dabei seid und dass wir eben auch im Vorfeld Frauke Geiken gewinnen konnten. Das ist auch ganz großartig. Wir haben also ein strammes Programm eigentlich. Wir haben viel, über das wir reden können und wir sind zu dritt. Das heißt, ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. Ich würde direkt beim Aufwachsen von Anne-Dore Leber anfangen. Man weiß leider relativ wenig über ihre frühen Jahre, das muss man sagen, weil es einen recht dünnen Nachlass gibt. Vieles an persönlichen Dingen ist offenbar nach ihrem Tod verloren gegangen, weil das Haus ausgeräumt wurde. Und da sehen wir auch schon so eine Krux ganz oft, wenn es darum geht, wie wird an Frauen erinnert, was wird aufgehoben. Es ist offenbar sehr viel verloren gegangen, gerade so Persönlicheres. Und HistorikerInnen müssen sich da heute durch diverse Archive quasi klauben, um Spuren von ihr noch zu finden. Das Geburtsdatum kann man natürlich rekonstruieren, dass sie am 18. März 1904 als Anne-Dore Rosenthal in Wilmersdorf geboren wurde. Sehr spannend finde ich, dass der Vater jüdische Wurzeln hatte und deshalb dann 1933 aus seinem Amt als Gymnasialdirektor entlassen wurde. Und das ist in doppelter Hinsicht interessant, weil nach dem Stand der jetzigen Forschung Anne-Dore Leber nie wegen ihrer jüdischen Wurzeln bedrängt oder verfolgt wurde. Also die Bedrängung, die sie erfahren hat, die hatte sehr viel mit dem Engagement in der Sozialdemokratie zu tun und mit dem Widerstand gegen das NS-Regime. Sie ist zwar in Wilmersdorf geboren, aber die Familie ist relativ schnell über Fürstenwalde nach Lübeck gezogen, weil der Vater eben dort Gymnasien leitete. Und der Vater ließ es sich auch nicht nehmen, seine Tochter selbst zu unterrichten. Also Anne Dore machte dann 1922 zwar ihr Abitur, aber eben als Externe. An ihr Abitur schloss sich dann die Entscheidung an, dass sie Rechtswissenschaften in München studieren wollte. Und da müssen ihr aber relativ schnell Zweifel gekommen sein, weil sie nach 5 Semestern dann beschloss, dass sie dieses Studium aufgeben würde. Also sie verließ München und zog nach Lübeck um oder wieder zurück und schockte ihre Eltern mit der Entscheidung, dass sie Schneidermeisterin, beziehungsweise dass sie Schneiderin werden wollte. Also sie wurde 1935 dann auch Schneidermeisterin. Aber dieser Abbruch des Rechtswissenschaftsstudiums, das war eigentlich ein Bruch mit ihren bürgerlichen Konventionen. Sie war nun mal eigentlich eine Bürgertochter und dass sie nun einen handwerklichen Beruf erlernen wollte, das hat die Eltern zunächst ziemlich geschockt. Spannend ist, dass sie in einem Brief an die Eltern andeutet, sie glaubt, dass sie so einen handfesten Beruf braucht, weil sie auch nicht so schnell heiraten würde. Sie braucht diesen Beruf, um sich selbst zu ernähren. Da klingt so ein bisschen mit, als hätte sie die Vermutung, dass sich niemand für sie interessieren würde und sie irgendwie kein, in Anführungsstrichen, Hochzeitsmaterial wäre, wo sie aber sehr schnell eines Besseren belehrt wird, denn schon 1927 heiratet sie Julius Leber. Und in dieser Zeit erfolgt dann auch der Beitritt zur SPD. Und auch die Hochzeit mit Julius Leber schockiert die Eltern zunächst, denn Julius Leber ist eben auch, kommt nicht aus dem bürgerlichen Milieu und so entfremdet sie sich erstmal kurzzeitig von ihren Eltern ein Stück weit. Aber Julius Leber als Sozialdemokrat und als sehr aktiver Journalist, der auch wirklich eine sehr, sehr früh eine sehr starke Haltung gegen die aufstrebenden Nationalsozialisten zeigt, der gewinnt mit der Zeit wirklich den Respekt von Anne-Dore Lebers Eltern. Und man ist sich schließlich dann auch einig über diese oder in der Ablehnung des Nationalsozialismus. Die beiden bekommen 2 Kinder zusammen, nämlich 1929 wird die gemeinsame Tochter Katharina geboren und 1931 wird der Sohn Matthias geboren. Und 1933, also zur Machtübernahme der Nationalsozialisten, finden wir die beiden also in Lübeck. Sie leben in Lübeck und in dieser Zeit lernen sie auch Willy Brandt kennen. Zu dieser Verbindung werden wir später auch noch was hören. Da wird Laura noch was zu sagen. Die beiden finden sich also 1933 mit den Nationalsozialisten an der Macht wieder und am Tag der Machtübernahme der Nationalsozialisten beginnen erste Angriffe auf prominente KritikerInnen des Systems. Das heißt, auch eine Gruppe Sozialdemokraten, unter der Julius Leber ist, wird noch an diesem Tag tätlich angegriffen und schwer verprügelt. Die Gruppe wehrt sich und in dieser Notwehrhandlung kommt einer der Angreifer zu Tode. Julius Leber ist so schwer verprügelt, dass er schwer verletzt ist. Er kann sich gerade noch so auf einer Polizeiwache retten und wird dort dann aber verhaftet, am nächsten Morgen kurzzeitig entlassen und dann wegen dieses zu Tode gekommenen Angreifers werden die Mitglieder dieser Gruppe wieder verhaftet. Und Anne-Dore Leber versucht nun alles, ihn so schnell wie möglich wieder frei zu bekommen. Sie kann eine Kaution für ihn hinterlegen. Und Julius Leber wird dann am 16. Februar 1933 freigelassen und tritt 3 Tage später, noch immer von seinen Verletzungen gezeichnet, bei einer Kundgebung in Lübeck auf. Also es gibt ein Foto von ihm, das ihn noch mit Augenklappe zeigt. Er kann nur wenige Worte ins Mikrofon rufen, weil er wirklich noch so schwer an diesen Verletzungen trägt und muss danach direkt einen medizinischen Kuraufenthalt einlegen. Also da sieht man, wie extrem brutal diese Angriffe geführt wurden. Und die Bedrohung ist für die Lebers in dieser Zeit also schon ganz klar spürbar. Sie ist schon so spürbar, dass Anne-Dore Leber die Kinder bei ihren Eltern unterbringt. Das Haus der Lebers wird von Genossen geschützt, weil die Nazis das Haus schon belagern und die Familie eben auch bedrohen. Und das Ehepaar Leber reist dann schließlich nach Berlin, wo Julius Leber gegen das Ermächtigungsgesetz stimmen will. Und dort wird er noch beim Betreten des Sitzungsgebäudes festgenommen. Annette Dorleber muss ihren Mann jetzt bei den Berliner Behörden aufspüren, muss also erstmal überhaupt herausfinden, wo ist er inhaftiert, wo wird er festgehalten, welche Behörde ist zuständig oder welche Beamten haben ihn in Haft genommen. Und sie kämpft dann wirklich unablässig für seine Freilassung. Und es wird aber 4 Jahre dauern, bis Julius Leber wieder freikommt und die beiden wieder vereint sind. Julius Leber wird zunächst von Berlin nach Lübeck verlegt. Anne-Dore Leber schafft es, durch Kontakte einige kleine, ja, Aufmerksamkeiten und Notwendigkeiten zu ihm zu schmuggeln. Sie lässt ihm Tabak zukommen, sie kann ihm Lebensmittel zuschmuggeln und die beiden schreiben sich Briefe in dieser Zeit. Und die Korrespondenz der beiden, die zeigt auch, wie eng sie schon zusammengewachsen sind und wie viel Respekt Julius Leber jetzt auch für seine Frau und für ihren Mut und ihren Einsatz hat in dieser Zeit. Also er schreibt ihr ganz explizit, das werden wir nachher noch mal kurz hören, wie viel Respekt er vor ihrem Mut hat, wie sehr er das zu schätzen weiß. Ja, als wenn das noch nicht Belastung genug wäre, sich also um den Ehemann zu sorgen, zu versuchen, den Ehemann frei zu bekommen, muss sie natürlich auch irgendwie die Familie durchbringen. Das Paar hat 2 Kinder, es gibt Eltern und Schwiegereltern und Anne-Dore Leber verdient den Lebensunterhalt der Familie als Schneiderin. Unter anderem auch deshalb, weil das kleine Vermögen, das das Paar also hatte, gesperrt worden war. Und es gab außer diesem kleinen Vermögen, wenn sie nicht arbeiten ging, gab es keinerlei Einkünfte. Und dann muss man schon auch sagen, dadurch, dass Anne-Dore Leber also als Schneiderin arbeitet, als Alleinunternehmerin zunächst, ist sie eigentlich auch sehr unkonventionell in Bezug auf die Frauenrolle, die die Nazis ja propagieren. Also sie übt einen Beruf aus und ist noch dazu notgedrungen, muss man natürlich sagen, aber sie ist die Alleinversorgerin der Familie. Und das heißt, sie muss nicht nur die eigenen Kinder versorgen, sondern auch eine uneheliche Tochter von Julius Leber aus einer früheren Verbindung. Sie muss die Anwaltskosten finanzieren. Und ihre Mutter Auguste Rosenthal zieht nach dem Tod des Vaters auch mit ein. Und auch sie wird von Anne-Dore Leber mitversorgt. Also es ist ein, müssen große finanzielle Lasten eigentlich auch sein, die sie da auf ihren Schultern trägt. Und gleichzeitig muss sie immer wieder navigieren, diese Ungewissheit, was passiert mit Julius Leber, wohin wird ihr Ehemann verlegt, kann sie mit ihm Kontakt halten. Er wird nämlich Anfang 1934 nach Wolfenbüttel verlegt. Und das heißt, dass Anne-Dore Leber dann alle 3 Wochen für eine Viertelstunde Besuchszeit eine 500 Kilometer weite Anreise bzw. Reise auf sich nehmen muss. Den Kindern erzählt sie in dieser Zeit übrigens, dass der Vater an einem Buch arbeitet und deshalb sehr viel Zeit allein braucht und dass sie ihn deshalb nicht sehen können. Also sie versucht vor den Kindern fernzuhalten, weshalb der Vater nicht anwesend ist. Um ihn frei zu bekommen, versucht sie, alle ihr erdenklichen Hebel in Bewegung zu setzen. Und sie arbeitet dafür eng mit dem Lübecker Pastor Albert Bültel zusammen. Sie richtet mit seiner Hilfe ein Gesuch an den Bischof, an die Diözese und die helfen ihr auch, sich für ihren Mann einzusetzen. Also Anne-Dore Leber schreibt mit Hilfe ihrer UnterstützerInnen unablässig Bitt- und Entlassungsgesuche an alle möglichen öffentlichen Stellen, fast alle, die ihr einfallen. Sie schickt sogar Schreiben an Heinrich Himmler und an Adolf Hitler persönlich, die allerdings natürlich nie beantwortet werden. Und im Oktober 1935 zieht sie dann nach Berlin um. Zum einen ist überraschend ihr Bruder Helmut gestorben und jetzt nimmt sie auch noch ihre verwitwete Schwägerin Annie und deren Tochter Brigitte zu sich, beziehungsweise sie zieht bei ihrer Schwägerin mit ein und nutzt das Haus ihrer Schwägerin jetzt als Modeatelier für ihr Schneidereiunternehmen, ihr kleines. Und dieses Modeatelier, das wächst sehr schnell auf ein wirklich kleines Unternehmen mit 10 Angestellten an. Und dieser Umzug nach Berlin ist aus folgenden Gründen auch nochmal sehr interessant, weil er zeigt, wie clever Anne-Dore Leber eigentlich auch dabei war, dieses System zu analysieren. Denn sie konnte durch all ihre Bittbriefe herausfinden und durch diese Gespräche, die sie führte, dass die Lübecker Behörden eben sich sehr davon bedroht fühlten, dass Julius Leber, wenn er entlassen wird, nach Lübeck zurückkommt und dort, wo er schon so eine Basis hatte, wieder aktiv werden würde, eben als aktiver Kritiker. Und man fürchtete ihn eigentlich in Lübeck mehr als im größeren, anonymeren Berlin. Das heißt, durch ihren Umzug nach Berlin sie versuchte das zu nutzen, um den Lübecker Behörden klarzumachen, Julius Leber wird nicht nach Lübeck zurückkehren. Und er ist also keine so große Gefahr, denn die Lübecker Behörden hatten sich bis dahin hauptsächlich dagegen gesperrt, ihn zu entlassen. Zunächst scheint es, dass ihre Bemühungen da keinen Erfolg haben, denn im September 1936 wird ihr Mann ins Konzentrationslager Sachsenhausen verlegt. Und das passiert, ohne dass man ihr Informationen zukommen lässt. Und sie weiß ganze 4 Wochen lang nicht, wo sich ihr Mann aufhält, wohin ihr Mann verlegt worden ist. Das muss wirklich eine unfassbare Angst gewesen sein, 4 Wochen lang mit dieser Ungewissheit zu leben, ob der Mann überhaupt noch lebt und man einfach die Todesnachricht nicht bekommen hat oder wohin er jetzt verlegt, verschleppt worden ist. Und es gibt aber, man soll es kaum glauben, dann eine sehr überraschende Wende, denn 1937 erwirkt Anna-Dore Leber schließlich die Befreiung von Julius Leber und er wird am 5. Mai 1937 entlassen aus dem Konzentrationslager. Was macht Julius Leber? Er kommt frei und kehrt eigentlich sofort zu seinen Aktivitäten im Widerstand zurück, denn er sucht sich eine Anstellung in einer Kohlehandlung in Berlin-Schöneberg, die dann zum konspirativen Treffpunkt wird. Wenig später entscheidet sich Anna-Dore Leber, ihr Modeatelier aufzugeben. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass sie selbst mittlerweile so aktiv sich auch mit am Widerstand beteiligt. Dazu werden wir nachher noch was hören, dass es einfach auch nicht besonders klug wäre, wenn diese Menschen im Modeatelier ständig ein- und ausgehen würden. Und sie sucht sich dann eine Anstellung beim Deutschen Verlag in Berlin, wo sie bis 1942 sogar noch aufsteigt und dann Leiterin der gesamten Mode- und Schnittmusterproduktion ist und arbeitet also dort. Und von dort engagiert sie sich auch weiterhin im Widerstand, nutzt nämlich ihr Büro und ihr Telefon auch für konspirative Verabredungen. Wenn ihr jetzt gerade denkt, ihr hört relativ viel zu Julius Leber und noch gar nicht so viel zu Anna-Dore Leber, dann kann ich euch beruhigen, denn ich werde im Gespräch mit Frauke Geiken da nochmal genauer drauf eingehen. Jetzt geht es gerade darum, euch so ein bisschen einen Überblick zu geben über diese Zeit. Und Frauke Geiken hat dazu ja ganz viel geforscht und kann uns da eben noch tiefere Einblicke geben. Eine der Sachen, die ich aber jetzt schon anmerken würde, ist, dass schon aus Anna-Dore Lebers unumwundenem Kampf für die Freilassung von Julius Leber. Auch das kann man schon als Widerstand begreifen, weil daraus einfach spricht, wie sehr sie ihn unterstützt, wie sehr sie das System ablehnt. Es ist ganz deutlich, dass das Ehepaar Leber sich in der Ablehnung dieses NS-Regimes einig ist und sie trug die Entscheidungen ihres Ehemannes aktiv mit. Das waren sicherlich auch Entscheidungen, die aktiv gemeinsam getroffen wurden. Dazu gehörte auch, dass GenossInnen offenbar an ihn herantrugen, er könnte emigrieren oder sie baten ihn sogar darum, zu emigrieren, um sich in Sicherheit zu bringen. Und er lehnte diesen Vorschlag ab. Und das hatte natürlich extreme Konsequenzen für die Sicherheit auch seiner Ehefrau und seiner Familie. Ja, während Anna-Dore Leber also konspirativ in ihrem Büro im Deutschen Verlag in Berlin tätig ist, ist ihr Mann konspirativ tätig in der Kohlehandlung in Berlin-Schöneberg, die eben auch als Treffpunkt genutzt wird. Und Julius Leber kam 1943 über Carlo Mierendorf dann in Kontakt mit dem Kreisauer Kreis und war im Zuge des Umsturzes von 1944 als Reichsinnenminister vorgesehen. Wurde dann aber noch am 5. Juli 1944, also noch vor dem Attentat, verhaftet. Und auch Anna-Dore Leber kam im Zuge der dann anrollenden Verhaftungswelle gegen sämtliche UnterstützerInnen dieses Umsturzversuches vom 20. Juli, kam sie also auch in Sippenhaft. Sie wurde in Sippenhaft genommen im Untersuchungsgefängnis Moabit Und da ist sehr interessant, dass sie sich später verwirrt zeigte, dass sie in Sippenhaft genommen wurde, anstatt selbst als Widerständlerin, also als eigenständige Widerständlerin verhaftet zu werden. Das gibt wirklich einen schönen Einblick, wie sie sich selbst auch verstanden hat. Also sie hat sich eben, ohne auf die Offiziersfrauen herabzuschauen, aber sie hat sich eben nicht wie eine dieser Offiziersfrauen gesehen, die zum Teil ganz offen zugegeben haben, dass sie nicht wirklich eingeweiht waren und nicht wirklich aktiv beteiligt waren. Anne-Dore Leber verstand sich da ganz anders und fand deswegen also eigentlich auch die Sippenhaft als unangebracht und hätte eher mit einer Haft gegen sie als Widerständlerin gerechnet. Nach ihrer Entlassung aus der Sippenhaft kommt dann der schwere Schicksalsschlag, dass Julius Leber am 5. Januar 1945 in Plötzensee hingerichtet wird. Anne-Dore Leber trug nach dem Tod ihres Mannes dann nur noch schwarze Kleidung und kam auch in Trauerkleidung nach Hordorf bei Magdeburg, wo sie also ihre Kinder untergebracht hatte. Und dort musste sie also ihre Trauerarbeit bewältigen, soll in dieser Zeit auch kaum gegessen und kaum geschlafen haben. Und die Tochter berichtete offenbar später, dass sie wirklich nächtelang weinen hörte. Also Anne-Dore Leber trug sehr, sehr schwer am Verlust ihres Ehemanns und hat dann aber offenbar irgendwie ihre Kräfte zusammengerafft, um also weiterzumachen und wurde dann, wie Frauke Geiken sie nennt, die Nachlassverwalterin des Widerstands, was ich auch eine sehr treffende Bezeichnung finde. Um euch einen tieferen Einblick zu geben, wie also sich ihr Widerstand gestaltete und wie sie sich dann auch als Publizistin nach 1945 stark machte, zum einen für einen demokratischen Neuanfang in Deutschland, zum anderen für die Politisierung der Frauen und ganz maßgeblich auch für eine Anerkennung der WiderstandskämpferInnen. Darüber habe ich mit Frauke Geiken gesprochen. Frauke Geiken ist freie Historikerin und Autorin, hat, wie ich eingangs erwähnt habe, das Buch Wir standen nicht abseits, Frauen im Widerstand gegen Hitler verfasst und beschäftigt sich seit Jahrzehnten schon mit Anne-Dore Leber und plant auch als nächstes eine Biografie über Anne-Dore Leber zu verfassen. Das heißt, ich konnte eine der kompetentesten Frauen, wenn es um Fragen zu Anne-Dore Leber geht, befragen. Und da hört ihr jetzt nachfolgend das Interview, das ich mit ihr geführt habe. Dann würde ich Sie ganz herzlich begrüßen, Frauke Geichen. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute verabredet haben, dass Sie da sind und dass ich Ihnen ein paar Löcher in den Bauch fragen kann zu Anne-Dore Leber. Sie haben sich ja vor allem, können Sie mich auch sonst gleich korrigieren, also ich weiß, Sie kennen sich sehr gut mit Anne-Dore Lebers Leben aus, aber Sie haben sich ja auch insbesondere mit der Zeit im Widerstand und mit Ihrer Arbeit vor allem im Nachkriegsdeutschland als Publizistin und Nachlassverwalterin des Widerstands, wie Sie das so schön genannt haben, beschäftigt. Und dazu habe ich ein kleines Päckchen Fragen mitgebracht.
Ja.
Und eine der ersten Fragen wäre, wir haben ja oft das Problem, Frauen im Widerstand, da wird dann oft gesagt, na ja, haben den Mann unterstützt und es bleibt halt einfach sehr vage, was sie denn eigentlich dann getan haben, ne? Ob sie einfach nur ein Ohr geliehen haben zum Zuhören, ob sie emotional unterstützt haben, also das ist immer so ein bisschen vage gehalten. Kann man es denn bei Anne-Dore Leber konkreter benennen, weil sie hat ja, das ist mein Verständnis, sie hat definitiv mehr getan, als jetzt einfach nur zuzuhören.
Ja, ganz bestimmt. Ja. Ja, hallo, Frau Löchner. Vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich sehr, dass Sie also diesen Podcast machen über Anne-Dore Leber und dass wir heute hier über Anne-Dore Leber sprechen können. Ich würde sagen, Anne-Dore Leber war eine Widerstandskämpferin aus eigenem Recht und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Wie sieht ihr Widerstand aus? Da würde ich unterschiedliche Phasen unterscheiden. Ausgehend von der Vorstellung, dass Widerstand eben kein monolithischer Begriff ist, sondern dass man Widerstand als quasi ein Themenfeld betrachten muss, als eine Skala. Da ist immer der wichtigste Stichwortgeber der Historiker Detlef Peukert, der so eine Skala aufgemacht hat von Nonkonformität über Verweigerung und Protest hin zum dann eben aktiven, handelnden Widerstand. Und den Widerstand von Anne-Dore Leber kann man an unterschiedlichen Orten auf dieser Skala verorten. Es beginnt mit
Verweigerung, würde ich sagen, und zwar schon vor 1933. Denn Julius und Anne-Dore Leber haben 1927 geheiratet und zu dem Zeitpunkt war Leber schon ein bekannter Gegner der Nationalsozialisten. Also er war ja Politiker, Reichstagsabgeordneter der SPD und er war Chefredakteur des Lübecker Volksboten und er hat in beiden Positionen sich von Anfang an lautstark, vehement und immer wieder als Gegner der Nationalsozialisten zu erkennen gegeben. Das heißt natürlich auch, er war bekannt und genau aus diesem Grunde wurde er dann auch 1933 sofort verhaftet und hat dann bis 1937 in verschiedenen Gefängnissen und KZs zugebracht. Er war also interniert und er wurde auch gefoltert. Also er hat dafür sehr schwere Jahre durchleben müssen. Und in dieser Zeit hat Anne-Dore Leber ihn unterstützt. Das ist genau das, was Sie vorhin gesagt haben. Sie hat ihn auf den allerersten Blick nur unterstützt. Das bedeutet aber, sie hat die Familie ernährt. Sie ist dann nach 33 nach Berlin gezogen, wo Julius Leber inhaftiert war. Dort hat sie noch eine Schneidermeisterin gemacht und hat dann innerhalb weniger Jahre dort ein Modeatelier aufgemacht, in dem sie schon bald 10 Angestellte beschäftigen konnte. Das heißt, sie war schon sehr früh auch eine Geschäftsfrau. Und mit diesem Modeatelier hat sie die Familie Leber all die Jahre lang erhalten. Dazu kommt, dass sie all diese 4 Jahre lang mit also wirklich wahnsinnigem Einsatz versucht hat, Julius Leber zu befreien. Und beides zusammengenommen würde ich eben schon in das Themenfeld Widerstand einordnen, denn es bedeutet Zustimmung. Eine Zustimmung zu dem, was Julius Leber da getan hat. Zustimmung dazu, Widerstand zu leisten. Und diese Zustimmung ist auch deshalb unheimlich wichtig, weil sie auch für die Männer sehr wichtig ist. Also die waren nicht nur darauf angewiesen, dass ihnen ihre Frau, ihre Ehefrau ein Ohr leiht, wie sie das vorhin genannt haben, sondern sie waren darauf angewiesen, dass man in der Familie damit einverstanden ist, dass Widerstand geleistet wird und dass damit ja natürlich auch auf jeden Fall und Tag und Nacht die ganze Familie gefährdet ist, im Grunde all die Jahre über immer in Lebensgefahr schwebte. Das ist natürlich eine Entscheidung, die man auch gar nicht alleine treffen kann und die von der Ehefrau mitgetragen werden muss. Und da war eben die Unterstützung der Frauen sehr wertvoll. Und es gibt zum Beispiel von Julius Leber auch sehr schöne Zitate in seinen Briefen aus der Haft, wo er Anne-Dore sagt, wie wichtig das für ihn ist. Er hat ihr zum Beispiel im August 1933 geschrieben, nach wenigen Monaten Haft. Sie sei für ihn eine, mit ihrem Zitat, Optimismus, eine Kraftquelle ohnegleichen. Er war sehr stolz auf sie und schrieb dann, im letzten Brief vergaß ich das zu schreiben. Ich empfinde deinen Mut und deine Tapferkeit und deinen Stolz als etwas für mich ungeheuer Großes. Und ich bin stolz auf dich und bewundere dich manchmal in meiner Zelle. Was tatsächlich, finde ich, eine unglaubliche Äußerung ist, wenn man sich eben klar macht, dass diese Äußerung von einem Mann stammt, der aus dem KZ schreibt, ne? Das wäre die erste Phase, also die Zustimmung, auch ihre eigene Nonkonformität, was ja im Übrigen auch in den Augen der Nationalsozialisten schon Widerstand war und ein Verbrechen. Also auch aus der Tätersicht handelte es sich hier im Grunde schon um Widerstand. Dann kommt die zweite Phase, nachdem Julius Leber aus dem KZ entlassen worden war, 1937. Da nimmt er sofort seine Widerstandstätigkeit wieder auf. Er knüpft wieder an seine alten Kontakte an. Er beginnt Gespräche zu führen und stößt dann ja später auch zum Kreisauer Kreis. Da geht es also um Organisation des Widerstandes und eine Konzeption für ein neues Deutschland nach Hitler. Und Anne-Dore Leber bezeugt an verschiedenen Stellen, dass sie bei allen Gesprächen dabei gewesen sei. Also sie nimmt teil an Organisation und Konzept des Widerstandes. Und ab 1938 arbeitet sie, also da schließt sie ihr Modeatelier, weil es eben in ihrem eigenen Haus untergebracht worden ist und es nicht tunlich ist, wenn 10 Leute immer durchs Haus rennen, während im Nachbarzimmer Konspiration stattfindet. Also das Modeatelier wird geschlossen und Anne-Doro Leber findet eine Stelle im Deutschen Verlag in Berlin-Mitte und dort wird sie später Leiterin der gesamten Modeabteilung dieses Verlages und verdient damit Geld. Auch dort sind auch von anderer Seite Gespräche und Telefonate, also ist ein organisatorischer Beitrag am Widerstand belegt und zu erkennen. Und damit ist sie, also ganz klar würde ich sagen, eine aktive Widerstandskämpferin aus eigenem Recht. Trotzdem muss man natürlich bedenken, dass es sich hier um Widerstand von Frauen und von Männern handelt. Würde nochmal darauf hinweisen, wie wichtig es ist, zu bedenken, dass es da Unterschiede gab, was nicht bedeutet, dass Männer und Frauen prinzipiell anders Widerstand leisten, aber Männern und Frauen waren verschiedene Sphären zugewiesen. Da ist das Stichwort Handlungsspielraum ein ganz wichtiges. Frauen hatten einfach generell im NS-Staat, auch wenn sie berufstätig waren wie Anne-Dore Leber, einen sehr viel kleineren Handlungsspielraum als Männer. Hätten sie sich über diesen Handlungsspielraum hinaus bewegt und sich irgendwie, dann hätten sie auf sie aufmerksam gemacht, dann hätten sie sich verdächtig gemacht und das wäre kontraproduktiv gewesen und sonst gar nichts und hätte den restlichen Widerstand in Gefahr gebracht. Also das heißt, Anne-Dore Leber hat getan, was sie konnte im Rahmen ihres ihr zur Verfügung stehenden Handlungsspielraums.
Also ich glaube, man muss auch noch mal, weil Sie das auch in Ihrem Buch so eindrücklich beschreiben, wie sie sich auch engagiert, dass sie ja wirklich versucht, nichts unversucht zu lassen, um ihren Mann aus der Internierung freizubekommen. Und das ist ja ein jahrelanger Kampf. Also sie muss da 4 Jahre lang an die verschiedensten Stellen schreiben und sie schafft es ja rauszubekommen, dass vor allem in Lübeck zunächst der Widerstand sehr, sehr groß ist und trifft dann diese Entscheidung, der Umzug nach Berlin, in der Hoffnung, dass sie dort bei den Behörden vielleicht ein kleines bisschen mehr Spielraum bekommt. Mir ging das so durch den Kopf, wie clever sie zum Teil auch vorgeht. Also wie klug sie sich über dieses System Gedanken macht, wie engagiert sie kämpft und dass sie das System, das sie ablehnt, gut genug versteht, um daraus auch kluge Schlüsse zu ziehen, die ihrer Situation dann helfen. Und das dann eben noch zusammengenommen damit, dass sie ein Modeatelier eröffnet, wo sie 10 Näherinnen beschäftigt innerhalb kürzester Zeit. Dieses Atelier floriert ja. Ich frage mich wirklich, wo die Frau diese Energie hergenommen hat, wie die das alles gemacht hat. Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, mir dieses Engagement vor Augen zu führen und zu sehen, was sie alles geschafft hat und wie unaufhörlich sie sich wirklich engagiert hat. Und das ist ja dann auch ein Engagement, das selbst nach der großen persönlichen Tragödie, nachdem Julius Leber wieder verhaftet und dann eben ermordet worden ist, dass sie dann fortführt.
Das kann ich nur unterstützen. Mir geht es genauso wie Ihnen, dass es einfach bewundernswert ist zu sehen, wie diese Frau, wie aktiv die ist und wie viel Kraft die hat. Und diese Kraft speist sich auch. Dazu gibt es im Grunde auch Äußerungen in den Briefen der beiden Eheleute aus dieser Gemeinsamkeit. Es ist der gemeinsame Kampf für die gute Sache, der sie so stärkt. Das ist etwas, was sich auch bei anderen Paaren, also bei den Moltkes natürlich zum Beispiel beobachten lässt. Und da ist eben gerade diese Gemeinsamkeit sehr wichtig und der Glaube daran, dass man eben auf der richtigen Seite steht. Und das macht dann am Ende des Tages diese ganze Zeit der Diktatur für die Frauen nach 1945 auch auf irgendeine Art und Weise erträglich, weil sie genau wissen, wofür sie das Leben ihres Mannes hergegeben haben.
Ich versuche mir das vorzustellen, wenn man in so einem autoritären System lebt und es gibt einen Menschen, bei dem man weiß, mit dem kann ich meine kritischen Gedanken zu diesem System teilen, bedingungslos teilen. Ich glaube, dass das eine ganz, ganz, also eine andere Nähe herstellt zwischen zwei Menschen in so einer lebensbedrohlichen Situation und dass das ein ganz, ganz wichtiger Anker ist in so einem System, in dem man als kritische Person nicht konform ist, ne? Und eben entsprechend auch das eigene Leben bedroht ist. Also auch das finde ich irgendwie ein Punkt, wenn ich darüber nachdenke. Also ich weiß nicht, ob man das auch unter Widerstand subsumieren kann, aber diese Einheit, die die beiden bilden, das und was das bedeutet in diesem System, das finde ich halt wahnsinnig beeindruckend, darüber nachzudenken. Und auch wahnsinnig berührend, weil man es aus diesen Zeilen eben auch so erahnen kann, ne?
Ich würde das unbedingt in den Widerstand mit einbeziehen. Ich halte das für eine bestimmte Form von Widerstand. Die Schwierigkeit liegt, glaube ich, ein bisschen in diesem Begriff des
Widerstand.
Widerstandskämpfers. Also in einer Ehe gemeinsam einer Meinung zu sein, da kommt man nicht gleich darauf zu sagen, Anne-Dore Leber war eine Widerstandskämpferin. Aber was sie natürlich auf jeden Fall war, war, sie war eine Kämpferin. Und genau wie ihr Mann. Und darum haben die beiden auch so gut zueinander gepasst. Da haben sich zwei gefunden, ganz klar. Die waren Kämpfernaturen, also auf jeden Fall. Und zu dem, was Sie eben gerade gesagt haben, also da gibt es tatsächlich das entsprechende Zitat aus den Quellen, und zwar von Adam von Trott, der Widerstandskämpfer, also Widerstandskollege, etwas flapsig gesagt von Julius Leber im Kreisauer Kreis, der designierte Außenminister, der an seine Mutter schrieb, als er sich entschlossen hatte, Clarita Tiefenbacher aus Hamburg zu heiraten, hat er ihr gesagt, der Grund 1940, der Grund dafür, dass er Clarita heiraten wolle, sei, dass sie versteht, was mir wichtig ist. Und genau darum geht's. Das ist genau sozusagen das, was Sie gerade gesagt haben. Ich würde gerne noch einen Gedanken anfügen. Und zwar würde ich im Grunde auch noch eine dritte Phase des Widerstands, ja eben nicht Kampfes, aber des Widerstands, des widerständigen Handelns, des Themenfelds Widerstand anhängen wollen, und zwar die Zeit nach 1945. Denn es ist einfach so, das muss man sich klar machen, dass Widerstand nicht 1945 endet. Denn für die Überlebenden und vor allen Dingen für die Angehörigen beginnt dann die dritte sehr schwierige Phase, über die wir ja auch gleich noch sprechen wollen.
Da finde ich es ja eben spannend, dass sie dann in der Nachkriegszeit nach 1945 schon relativ bald, nämlich 1947, beginnt als Publizistin zu arbeiten. Also ich finde das auch ihre Entwicklung auch sehr spannend, ne? Also ein begonnenes Jurastudium, von dem sie sagt, nein, das ist nichts für mich, die Schneiderinnenlehre, die arbeitet im Modeatelier und dann wird sie Publizistin und sie entscheidet sich ja nicht für ein ja kleines Frauenmagazin, sondern sie hat eine Idee, was sie da tun möchte, und sie setzt eine besondere Idee um. Weiß man eigentlich, wie ihr diese Idee für die Zeitschrift kam? Konnten Sie das herausfinden bei Ihrer Forschung?
Leider noch nicht. Also das wäre dann der nächste Schritt. Ich möchte ja gerne unbedingt als nächstes eine Biografie über Anne-Dore Leber schreiben. Das wäre mein nächstes Projekt, aber soweit bin ich noch nicht. Und ich würde nur vermuten, dass es tatsächlich so war, dass sie im Grunde das macht, was sie all die Jahre über bei Julius Leber auch eben in den 20ern, Anfang der 30er Jahre miterlebt. Und vielleicht darf man in dem Fall tatsächlich auch sagen, so ein bisschen gesehen und gelernt hat. Denn der war ja sowohl Politiker als auch Publizist oder beziehungsweise ja auch, aber Journalist. Und genau das macht sie ja dann später auch. Und ich glaube, sie macht es, weil sie wild entschlossen ist, das Erbe des Widerstandes, also für die neue deutsche Demokratie, fruchtbar zu machen. Das ist ihr Ziel. Das ist nicht nur ihr Ziel, das ist ihre, ich glaube, ihre selbstgestellte Aufgabe und das ist ihr Lebensinhalt. Denn sie geht da ja ran mit einer enormen Kraft und Durchsetzungskraft und Energie. Ich glaube auch deshalb, weil sie nicht hinnehmen will, dass Julius Leber und all die anderen Freunde umsonst gestorben sein sollen, sondern sie ist sozusagen die Fortführung der Aufgabe, an der sie bereits mitgearbeitet hat. Und es ist jetzt der Auftrag der toten Freunde. Sie hat ja gleich schon 1946 eine kleine Broschüre herausgegeben, die nennt sie zum Gedenken an die toten Freunde. Und also, die sind ihr sehr präsent. Sie möchte sie nicht in die Vergessenheit sinken lassen, sondern sie will das tun, was man sich seinerzeit gemeinsam vorgenommen hatte. Weil sie so praktisch ist, wie Sie das vorhin ja auch schon beschrieben haben, Frau Löchner, das ist, glaube ich, auch durchaus ein ganz wichtiger Zug bei der Sache. Sie hat sich überlegt, wie komme ich denn jetzt an mein Ziel und was ist sinnvoll? Wie kann ich denn die Leute wirklich erreichen? Also sie macht sich Gedanken darüber, wie sie dieses Ziel erreichen kann und wie sie ihre politischen Vorstellungen tatsächlich ganz konkret in demokratisches Handeln umsetzen kann. Also das finde ich, alleine das ist schon ein ganz wichtiger Aspekt, weshalb wir uns heute auf jeden Fall intensiv mit Anne-Dore Leber beschäftigen sollten, weil sie wirklich konkret und pragmatisch ist und auch etwas erreichen möchte. Sie verliert sich nicht im ideologischen, theoretischen, nicht in Debatten oder auch nicht in der Gegnerbeschimpfung, sondern sie handelt. Deshalb kommt sie also auf den Gedanken, dieses Magazin Mosaik zu machen. Und zwar schon 1947, was wirklich eine ganz enorme Leistung ist, denn in diesen frühen Nachkriegsjahren waren die allermeisten Menschen ja noch damit beschäftigt, überhaupt irgendwie zu überleben und sich zu sortieren und so weiter. Und da stellt sie dieses Magazin auf die Beine. Es ist ein Magazin, das sich so ein bisschen sozusagen, ich würde tatsächlich sagen, sich als Frauenmagazin tarnt, aber das ist es gar nicht. Also es ist eher so eine Mischung aus verschiedenen Sachen, also aus Brigitte und Spiegel könnte man vielleicht sagen, um es so ein bisschen verständlich zu machen, denn es ist durchaus auch eine politische Zeitung. Also es ist auch eine Frauenzeitschrift. Es gibt in jedem Heft, es ist eine Monatszeitschrift, in jedem Heft gibt es einen Schnittmusterbogen. Also das ist ja das, was sie hat, was sie kann. Da kann sie wahrscheinlich auch auf Materialien zurückgreifen, nehme ich an. Also und es ist einfach eine ganz pragmatische Sache. Es ist das, was Frauen in der Nachkriegszeit brauchen. Alleine das wäre schon ein Argument dafür, diese Zeitung zu kaufen. Dann bietet es auch ein bisschen Unterhaltung durchaus und so ein bisschen neueste Mode aus New York zum Beispiel. Solche Sachen sind mit dabei, sind schöne Modefotos mit drin. Es hat auch einen weiteren ganz pragmatischen Aspekt. Es richtet sich tatsächlich auch an all die vielen alleinerziehenden Mütter, die Kriegerwitwen, die jetzt da saßen mit ihren vielen Kindern und irgendwie versuchen mussten, in der deutschen Nachkriegszeit, zu überleben. Für die hat sie zum Beispiel in einem Heft mal einen Fahrplan durch die Kinderkrankheiten erstellt, wo sie also aufschreibt, welche Kinderkrankheiten gibt es und welche Symptome und wann wird es gefährlich und was muss man tun. Dieses Heft Mosaik, das wirkt auf den allerersten Blick ein kleines bisschen natürlich bieder, dem Zeitgeschmack angepasst, aber es ist, ich würde es beinahe subversiv nennen wollen, weil es eben dann doch eine ganze Menge an Sprengkraft auch enthält. Denn es ist auch sehr politisch und Anne-Dore Leber macht politische Beiträge. Sie erinnert natürlich auch jeweils zum Jahrestag an den 20. Juli 1944, so wie später Marion Dönhoff das in der Zeit auch immer gemacht hat, in jedem Jahr. Sie stellt Role Models vor, also sie macht kleine biografische Skizzen und manchmal auch Interviews mit politisch tätigen Frauen, mit aktiv sich in die Gesellschaft einbringenden Frauen. Und sie, es gibt zum Beispiel mal einen großen Bericht über Eleanor Roosevelt, die Frau des amerikanischen Präsidenten, die ja zu dem Zeitpunkt Mitautorin ist bei der Erklärung der allgemeinen Menschenrechte. Also sie arbeitet bei der UNO mit und so. Also eine sehr, auch gleichfalls sehr beeindruckende Frau und tatkräftige, praktische, die haben vielleicht auch ein kleines bisschen was gemeinsam. Und eine, die sehr bekannt ist und völlig unangefochten. Also das ist eine, die mit der sich Frauen auch tatsächlich identifizieren könnten. Das bringt einen anderen Aspekt mit in diese Zeitung, die Mobilisation. Sie will die Leute auch aufrufen. Also es gibt eine Rubrik, die jeden Monat auftaucht, die heißt, wir diskutieren. Also es wird eine Frage gestellt und dann lädt Anne-Dore Leber als Herausgeberin verschiedene Autoren und Autorinnen ein, um sich zu diesem Thema zu äußern. Das heißt, es dient der Meinungsbildung und aber, wie ich glaube, eben auch ganz wichtig, der Mobilisation. Sie will die Leute und eben gerade auch die Frauen wieder in die öffentliche Sphäre zurückholen. Sie will sie in die Politik holen, ins gesellschaftliche Leben, in die Tätigkeit für die Gemeinschaft.
Also während, man muss es ja sagen, die Bundespolitik vor allem, also im Westdeutschland, im beginnenden Westdeutschland, die Frauen ja da eigentlich auch noch nicht so richtig im Blick hat. Also wir haben den Kampf um die Gleichberechtigung, die Verankerung im Grundgesetz und so weiter und so fort. Die Frauen werden ja nicht so wirklich mitgedacht von den zahlreichen Herren, die da.
Lange, lange, lange nicht mitgedacht, muss man ja sagen. Ja.
Und sie ist diejenige, die sagt, nee, ich nehme konkret, also sie hätte sich sicherlich nicht gewehrt, wenn auch Männer das Magazin gelesen haben.
Ja, ja,
aber sie wollte schon auch explizit die Frauen in den Blick nehmen. Das war ihr ein Anliegen. Und das zweite große Anliegen war ja eben, dass die Erinnerung nicht verblasst. Und
ja.
dafür hat sie ja dann ausgekoppelt sozusagen die beiden Bücher rausgegeben. Das Gewissen steht auf und das Gewissen entscheidet, was ja Sammlungen von Porträts, Kurzporträts von WiderstandskämpferInnen sind. Und da kommt das erste 1954 raus, also das Gewissen steht auf, also 10 Jahre nach dem Attentat vom 20. Juli. Und das zweite, jetzt ist mir das Jahr entfallen, so, das kommt relativ kurz danach raus. Und die.
Ich glaube, 56 ist
es. Ja, ich glaube auch. Und beide erfreuen sich ja eigentlich einer ziemlichen Beliebtheit. Also, die sind sehr auflagenstark, verkaufen
ja,
sich.
Ja, das ist wirklich interessant, ne? Tatsächlich. Die sind sehr, also, die gehen in die Hunderttausende. Also, die verkaufen sich sehr, sehr gut und die werden auch ins Englische und ins Französische übertragen.
Ach, das
und
wusste
das
ich
ist
gar nicht. Das ist auch
ja
spannend, ja.
Also ich finde es eigentlich auch ein bisschen überraschend. Genau vor dem Hintergrund, den Sie ja vorhin skizziert haben, die Widerstandskämpfer und Kämpferinnen aus der NS-Zeit, die werden ja in der Bundesrepublik bis in die 70er Jahre hinein, solange bis die Erlebnisgeneration aus dem öffentlichen Leben abtritt, muss man sagen, werden diese Menschen als Landesverräter und Hochverräter beschimpft und sie werden auch verleumdet und beleidigt, also eben auch im privaten Umgang. Viele dieser Widerstandsfamilien ziehen sich ja sehr, sehr ins Private zurück. Und Anne-Dore Leber ist diejenige, die trotz dieser Atmosphäre und trotz dieser Anfeindungen mitten in der Öffentlichkeit steht und lauthals ihre Stimme für den Widerstand erhebt. Und wie gesagt, wie man sieht, hat sie damit tatsächlich sehr, sehr großen Erfolg. Marianne Leibholz, also die Nichte von Dietrich Bonhoeffer, hat mal zu mir gesagt, ja, diese Bücher, die hätte man eigentlich in jedem Wartezimmer auslegen müssen. Das fand ich einen guten Satz.
Und ich glaube, das ist auch etwas, dass wir uns nicht bewusst machen, wie die Familien, was für eine Stimmung und was für einer Ausgrenzung, gesellschaftlichen Ausgrenzung, diese Familien auch nach 1945 noch ausgesetzt waren, jahrelang. Da stellt sich mir jetzt ganz direkt die Frage, die schießt mir gerade so durch den Kopf. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da auch sehr böse Briefe bekommen hat und sicherlich auch Zuschriften und eben Reaktionen hervorgerufen hat, die eben alles andere als freundlich waren. Haben Sie da eigentlich in der Archivarbeit schon irgendwas gefunden oder ist das, weil der Nachlass ja leider relativ dünn ist, sowas hat sie dann vielleicht auch gar nicht aufgehoben?
Also habe ich bisher noch nicht gefunden. Vielleicht findet man das noch irgendwo anders in irgendeinem anderen Nachlass oder in irgendeinem Archiv. Das halte ich durchaus für möglich. Ich kenne solche Briefe aus dem Nachlass von Ricarda Huch, die schon gleich 1945 versucht hat, ein Buch über den deutschen Widerstand zu schreiben. Sie hat da einen Aufruf in den Zeitungen veröffentlicht. Sie suchte Material und Gesprächspartner und Partnerinnen. Und da haben dann eben tatsächlich sehr viele Witwen des Widerstandes an Ricarda Huch geschrieben. Das ist die eine Seite. Das sind sehr, sehr anrührende Briefe, die auch sehr schön deutlich machen, wie wichtig diese Anerkennung ist. Also das ist keine Lappalie, sondern das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, die Anerkennung des Widerstandes, des Leides, des Verlustes. Das ist für die Frauen eine riesengroße Wohltat. Die fühlen sich zum ersten Mal verstanden und sind außerordentlich dankbar. Aber in dem Nachlass von Ricarda Huch finden sich zugleich also eben genau die Briefe, die Sie ansprechen. Und die hat Anne-Dore Leber bestimmt auch gekriegt. Schlimme, böse, persönliche Beschimpfungen, die unerträglich sind zu lesen. Also. Aber nichtsdestotrotz ist Anne-Dore Leber in der deutschen Nachkriegsgesellschaft eine sehr, sehr, sehr angesehene Person. Also in der Öffentlichkeit ist sie eben als Journalistin, Publizistin, Verlegerin und Politikerin sehr, sehr angesehen. Der Bundespräsident gratuliert ihr zu ihrem 60. Geburtstag. Und es ist tatsächlich auch so, dass ich leider nur noch sehr wenige Menschen sprechen konnte, die Anne-Dore Leber persönlich gekannt haben. Aber alle, also ausnahmslos alle, sprechen von ihr mit allergrößter Hochachtung.
Drehen wir einmal noch die Runde zurück, um den Komplex der Zeitschrift abzuschließen. Das Magazin wird ja leider schon nach 2 Jahren eingestellt. Weiß man, warum das so abrupt endet?
Ich vermute, dass es mit der Währungsunion zusammenhängt. Also da gibt's dann, kommt das irgendwie in wirtschaftliche Schwierigkeiten und sie kann das dann so wie gehabt nicht fortsetzen. Und daraufhin macht sie ja ein anderes Geschäftsmodell, gründet, also den Verlag, den hat sie ja bereits gegründet und nutzt den dann, um dann von da an eben Bücher herauszugeben. Eben einmal eine Biografie über Julius Leber, Briefe von Julius Leber und dann eben die beiden Bücher, die Sie vorhin erwähnt haben, und dann folgen noch weitere Bücher, die sie da tatsächlich bis zu ihrem Tod herausgibt.
Also sie arbeitet ja auch noch mal direkt mit Freya von Moltke zusammen, um ein Buch rauszugeben, wo die beiden sich auch explizit an die Jugend richten und auch an Schulen, glaube ich, sogar Veranstaltungen haben. Da sind wir auch schon bei dieser Vernetzung mit den anderen Angehörigen von Widerstandsfamilien, nenne ich sie jetzt mal. Können Sie ein bisschen mehr darüber sagen, wie Anne-Dore Leber sich mit den Angehörigen vernetzt hat? Also sie musste ja dann auch die Informationen sammeln für ihre beiden Porträtsammlungen, für die Bücher und auch wie diese Zusammenarbeit auch mit Willy Brandt und Karl Dietrich Bracher zustande kam. Also 2 Fragen in einer jetzt, aber
Ich fange mal mit der letzten an, Willy Brandt und Karl Dietrich Bracher, weil sich das im Grunde relativ schnell beantworten lässt. Auch das ist nur eine Vermutung, aber das liegt eigentlich auf der Hand. Willy Brandt hat ja Julius Leber gekannt und wird immer auch so ein bisschen als ein politischer Ziehsohn von Julius Leber betrachtet. Und daher müssen die sich einfach gekannt haben. Und ich nehme an, dass auch die Sozialdemokratin, sie war ja 1927 mit ihrer Heirat auch in die SPD eingetreten, dass die Sozialdemokratin Leber da den Genossen auch fördern will und sicherlich sein großes politisches Talent auch erkannt hat und in ihm ganz klar auch einen Mitstreiter gesucht und gefunden hat. Bei Karl Dietrich Bracher, da nehme ich an, dass es Anne-Dore Leber war, die ihn angeschrieben hat. Sicherlich genauso wie bei Freya von Moltke auch. Bin ich mir ziemlich sicher, dass die Initiative von ihr ausging. Karl Dietrich Bracher ist Mitglied der ganz großen Bonhoeffer Familie, der später Politologieprofessor in Bonn wird, so dass das Thema Widerstand für den Politologen hier auch aus persönlichen Gründen ein Thema ist und er das auch als Politologe immer wieder historisch behandelt. Also Bracher ist ein wichtiger Name in der deutschen Widerstandsforschung und ich glaube, dass Anne-Dore Leber auf der Suche nach Mitstreitern und Mitaktivisten sich an ihn gewandt hat. Und dasselbe könnte ich mir vorstellen, gilt auch für die Witwen und die Familien aus dem Widerstand. Also durch das konspirative Handeln im Widerstand haben sich, wie ich bei der Arbeit mit den Quellen festgestellt habe, haben sich viele dieser Frauen vor 1945 gar nicht gekannt. Also manche waren befreundet und sind ja auch als befreundetes Ehepaar konspirativ tätig geworden. Aber viele, obwohl sie auch in Berlin gelebt haben, haben sich nicht gekannt und die haben dann hinterher den Kontakt zueinander gesucht, um sich auszutauschen über ihre Situation, über ihre Trauer, über ihre Männer, über den Widerstand und was immer da vorstellbar ist. Wahrscheinlich auch über ihre Kinder und Kindererziehung. Wie geht man damit um, wenn der Vater hingerichtet wurde? Auf jeden Fall gilt aber auch hier, das Private ist politisch. Ich nehme an, dass sie auch diese Familien aktivieren, mobilisieren und dadurch, dass sie sie miteinander in Kontakt gebracht hat, sich dadurch ein Netzwerk aufbauen wollte, das ihr hilft, das sie unterstützt und das eventuell auch eben in ihrem Sinne in der Öffentlichkeit aktiv werden kann. Um diese These zu belegen, denke ich, könnte man anführen das Beispiel von Charlotte von der Schulenburg, ebenfalls eine Witwe des 20. Juli. Die hat den Abschiedsbrief ihres Mannes ja zunächst nicht erhalten. Also sie hat ihn eines Morgens zum Zug gebracht, kurz vor dem 20. Juli, und dann hat sie eben nie wieder irgendetwas von ihm gehört. Und eine Sekretärin aus der NS-Verwaltung, die von ihrem Chef den Auftrag erhalten hatte, sie solle alle diese Abschiedsbriefe der Leute, die an dem Tag hingerichtet worden seien, einfach wegschmeißen, vernichten, weg damit. Die fand dieses Ansinnen dann doch zu monströs und hat also diese Briefe einmal abgetippt, hat, glaube ich, die Originale weggeschmissen, um zu zeigen, okay, ich folge diesem Befehl, aber hat eben dann im Nachkriegsdeutschland versucht, diese Briefe doch noch an die richtigen Adressatinnen zu bringen. Und weil sie gar nicht wusste, wo sich diese Charlotte, weil sie die wahrscheinlich auch gar nicht kannte, weil sie nicht wusste, wo die sich befindet, hat sie gedacht, da war eben die Assoziation Widerstand Anne-Dore Leber. Und sie hat dann diese Briefe an Anne-Dore Leber geschickt und Anne-Dore Leber hat dann diesen Brief an die Witwe übermittelt.
Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, Sie haben es ja schon erwähnt, dass Anne-Dore Leber eben in der durch ihre Position in der Politik dann auch eine gewisse Anerkennung sich auch erarbeitet hat und ihr auch entgegengebracht wurde. Wenn man in die, zum Beispiel in die britische oder amerikanische Politik schaut, da ist es dann oft so, dass Frauen in die Politik gegangen sind, nachdem ihr Mann starb, weil sie quasi die Arbeit des Mannes fortführen wollten. Was natürlich auch eine, muss man wieder aufpassen, ist ein bisschen eine patriarchale Erzählweise. Kann man rekonstruieren, weshalb Anne-Dore Leber dann gesagt hat, ich gehe in die Berliner Kommunalpolitik? Also hatte sie da vielleicht auch ein Pflichtverständnis gegenüber ihrem ermordeten Ehemann, dass sie das Gefühl hatte, sie wollte seine Arbeit auch fortführen? Oder ging es ihr vielleicht auch darum zu sagen, ich möchte ganz aktiv am Wiederaufbau des demokratischen Deutschlands mitwirken, und deswegen möchte ich mit in der Kommunalpolitik aktiv werden. Kann man das rekonstruieren? Gibt es da Äußerungen von ihr oder haben Sie eine These?
These könnte ich anbieten. Also das, was ich bisher von ihr gelesen und gehört und gesehen habe, würde ich sagen, dass da beides zutrifft. Also sie will auf jeden Fall auch das Lebenswerk ihres Mannes fortsetzen, weil es eben gar nicht das Lebenswerk ihres Mannes war, sondern es war ihr gemeinsames Tun. Und das setzt sie jetzt ohne Julius Leber weiter fort und in Gedanken ist er sozusagen immer dabei. Aber sie will, und das ist ja das Ziel ihres gemeinsamen Tuns, war der Aufbau eines demokratischen Staates in Deutschland. Und darum ist sie auch in der Politik dabei, weil das der Ort ist, an dem man diesen Staat aufbaut. Und das ist, glaube ich, eben tatsächlich auch ihre Motivation. Also warum hat sie das alles gemacht? Warum ist sie in die Politik gegangen? Also nicht nur, weil es ihre Überzeugung war, das war ihr Leben. Sie hat ja auch sonst, soweit ich weiß, nicht viel andere Dinge gemacht. Sie hat sich fast ausschließlich genau dieser Aufgabe gewidmet, die ihre Lebensaufgabe war und die sie unbedingt erfüllen wollte und musste in ihrer Wahrnehmung.
Und dafür hat sie sich ja auch nicht nur als Politikerin, als Publizistin exponiert und eingesetzt. Was ich auch spannend finde, ist, dass sie ja auch als Nebenklägerin mit aufgetreten ist in diesem Rehmer-Prozess, wird er ja immer genannt, der 1952, wenn ich mich jetzt nicht irre, stattfand, mit Fritz Bauer als Staatsanwalt. Also im Prozess ging es darum, eben gerade um eine Verunglimpfung der WiderständlerInnen des 20. Juli als HochverräterInnen. Und da ist Anne-Dore Leber unter anderem eine der Nebenklägerinnen gewesen. Das fand ich total faszinierend. Hatten Sie die Möglichkeit eigentlich, sich die Prozessakten schon anzusehen? Oder ist das was, was Sie dann eventuell, wenn Sie Ihre Biografie schreiben, dann ist das quasi auf der To-Do-Liste, dass Sie sich die
Auf
mit
jeden Fall,
anschauen?
also da gucke ich auf jeden Fall nochmal rein, aber im Grunde, es gibt ja auch schon eine ganze Reihe von Studien zu diesem Rehmer-Prozess. Die wichtigste von Claudia Fröhlich, die hat das schon sehr, sehr akribisch und gut aufgearbeitet. Das ist ein ganz wichtiger Prozess, weil in diesem Prozess zum ersten Mal juristisch wasserdicht festgestellt wird, dass der Widerstand eben kein Landesverrat war. Und nicht nur moralisch geboten war, sondern eben auch legal. war. Und Fritz Bauer hat aus diesem Grund drei wissenschaftliche Gutachten eingeholt. Er hat es juristisch klären lassen, juristisch einwandfrei, ein moraltheologisches Gutachten erstellen lassen von der Universität Göttingen. Auch theologisch ist der Widerstand gerechtfertigt und er ist auch militärisch, das war das dritte Gutachten, er ist auch militärisch gerechtfertigt gewesen, denn man musste zu dieser Zeit auch dem Vorwurf einer neuen Dolchstoßlegende begegnen, denn der Remer, der ja ganz 1944 ganz maßgeblich an der Niederwerfung dieses Staatsstreichs beteiligt gewesen war und dann hinterher mit seiner Neuauflage der einer nationalsozialistischen Partei, Sozialistische Reichspartei, große Erfolge im Nachkriegsdeutschland eingefahren hat. Remer behauptete, der 20. Juli sei der kämpfenden Truppe, also in Anführungszeichen natürlich in den Rücken gefallen und so ein bisschen der Unterton, der Krieg sei doch noch zu gewinnen gewesen oder wäre noch zu gewinnen gewesen, wenn es den 20. Juli nicht gegeben hätte und so weiter und so weiter. Und auch das konnte einwandfrei widerlegt werden. Wie gesagt, alle diese Vorwürfe, die der Remer gegen den Widerstand erhob, konnten hier also juristisch wasserfest widerlegt werden. Und von dem Moment an war es strafbar, die Widerstandskämpfer als Landesverräter zu bezeichnen. Und das war eben ein ganz, ganz wichtiger Erfolg.
Ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Rädchen, damit sich das Verständnis des Widerstands in der gesamtdeutschen Gesellschaft anfängt zu wandeln. Man darf diese Bedeutung dieses Prozesses auch nicht unterschätzen, glaube ich. Ich könnte mir vorstellen, das ist natürlich reine Spekulation, dass es für Sie und auch für die anderen Angehörigen und Witwen natürlich auch ums Prinzip ging. Und dass das dann mal vor einem deutschen Gericht verhandelt wird, dass das natürlich auch von unschätzbarem Wert war, also von ganz großer Bedeutung. Wir haben ja darüber gesprochen, wie wichtig es war, sich intern auszutauschen, aber jetzt eben auch in einem größeren Forum dann auch offiziell festzustellen, diese Männer waren eben keine Verräter und das quasi da ein juristisches Siegel drauf zu bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass das unglaublich wichtig war für die Frauen, weil die mussten ja bis dahin eigentlich auch damit leben, durch diese Ausgrenzung und Stigmatisierung mussten die Angehörigen ja damit leben, dass der Tod des geliebten Menschen oder vielleicht mehrerer geliebter Menschen in einer Familie mehr oder minder umsonst gewesen war. Also auch wenn es nun Anfänge in einem demokratischen Deutschland gab, aber dieses Deutschland erkannte die Leistung dieser Männer und Frauen ganz, ganz lange nicht an. Dieser Komplex, was das auch mit der Psyche der Angehörigen gemacht hat, das kann wirklich nicht leicht gewesen sein.
Na, das muss scheußlich gewesen sein. Dazu gibt es auch zahlreiche Äußerungen und da haben Sie völlig recht mit dem, was Sie sagen. Also das, was war natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, die nicht nur die Anerkennung, sondern eben auch die juristisch jetzt festgelegte Tatsache, dass das richtig war, was da gemacht wurde und korrekt und in keiner Weise angreifbar. Und ich nehme sehr wohl an, dass Anne-Dore Leber das sehr, sehr gut begriffen hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mit Fritz Bauer sich da entsprechend ausgetauscht hat und sich mit ihm ausführlich besprochen hat im Hinblick darauf, was da möglich ist, was da zu tun ist, welche Chancen dieser Prozess bietet. Aber sicherlich auch mit den anderen Angehörigen oder mit viel, also ich könnte mir vorstellen, dass sie sich mit anderen Angehörigen auch ausgetauscht hat, weil genau wie Sie sagen, eben diese Anerkennung wirklich enorm wichtig ist.
Meine letzte Frage wäre Ihre persönlichere Meinung sozusagen. Also wenn man sich mit Anne-Dore Leber gerade beschäftigt und mit den Äußerungen und ihrem Kampf für ein demokratisches Deutschland auf der einen Seite und zum anderen gerade in ihren Büchern, in den Porträtsammlungen, also Das Gewissen steht auf und Das Gewissen entscheidet und auch in manchen ihrer Beiträge für das Mosaik. Sie hat auch im Spiegel mal veröffentlicht. Sie schreibt ja wirklich von dieser Gewissensfrage, sich für die Demokratie stark zu machen und dem entgegenzutreten, wenn autoritäre Kräfte, wenn antidemokratische Kräfte die Bühne betreten und versuchen, die Demokratie auszuhöhlen. Jetzt bewegen wir uns gerade in einer Zeit, wo einem das, man kann sich dem nicht erwehren, dass es einem sehr zeitgemäß vorkommt. Ne? Also ihre Äußerungen schlagen auch gerade jetzt in diesen Wochen irgendwie nochmal eine Seite an, die stärker schwingt als vielleicht irgendwie noch vor einigen Monaten, dass sie wichtig ist und dass sie Anerkennung bekommen sollte. Ich glaube, da sind wir uns total, total einig. Aber haben Sie das Gefühl,
Ja.
dass man ihr, es wäre nochmal wichtiger, sich quasi mit ihr zu beschäftigen, weil sie eben so eine Person ist, die da auch so eine klare Meinung vertreten hat und auch wirklich, ja, sie hat einfach extrem Haltung gezeigt, finde ich,
Ja,
in einer
ja.
Zeit, in verschiedenen Phasen, in der das nicht opportun war. Also so eine Frau mit so einer Haltung kann eigentlich auch heute ein gutes Vorbild sein. Jetzt habe ich quasi selber eine Aussage gemacht, statt eine Frage zu stellen, aber vielleicht haben Sie ja auch Gedanken dazu.
Ja, eine Aussage, die ich hundertprozentig unterstützen würde. Also ich die Beschäftigung mit diesem Thema Widerstand, das mache ich tatsächlich schon lange, wirklich tatsächlich jahrzehntelang mache ich das. Und es ist unglaublich interessant, diese Widerstandsbiografien kennenzulernen, auf welchem Wege auch immer, sei es als Forscherin, sei es als Leserin, und sich damit zu befassen. Daraus können wir tatsächlich eine Menge lernen. Und das sehe ich ja auch. Mache ich auch so Workshops. Und da stelle ich immer wieder fest, dass gerade dieser biografische Zugang sehr, sehr gut funktioniert, weil man sich dann dieser Thematik also sehr viel einfacher nähern kann. Wenn es eine Sache gibt, die man aus der Beschäftigung mit dem Thema Widerstand insgesamt lernen kann, dann ist es die in diesem Falle antidemokratischen Kräfte, damals wie heute, die gehen so weit, wie sie kommen. Und wenn wir alle ihnen keinen Widerstand entgegensetzen, dann kommen sie weit. Und darum ist es wichtig, dass jeder und jede und wir alle zusammen, die wir für die Demokratie stehen, für Freiheit, die wir in einem freien demokratischen Rechtsstaat leben wollen, dass wir dafür auch eintreten, dass wir Gesicht zeigen, dass wir sagen, wir sind anderer Meinung. Wir wollen diesen Staat erhalten und wir wollen eure Diktatur nicht und damit die antidemokratischen Kräfte zurückdrängen.
Das finde ich sehr schön gesagt und da gebührt Anne-Dore Leber sehr viel Anerkennung, noch mehr Anerkennung und vor allem eine breitere Bekanntheit, als sie derzeit genießt. Was schon auch eine traurige Entwicklung ist, dass sie eigentlich im Nachkriegsdeutschland eine Zeit lang wirklich eine sehr, sehr bekannte Frau in Deutschland war und dass das so schnell, weil sie ja dann so verhältnismäßig früh gestorben ist, dass das so schnell dann abgeflacht ist, leider. Also wenn man das wieder umdrehen könnte, sozusagen, oder
Ja,
wenn
das
man
kann man.
diese,
Da, also,
da
wenn
arbeiten
ich,
wir ja ein
Entschuldigung,
bisschen
wenn ich,
dran.
genau, da arbeiten wir ja gerade dran. Also, das hängt ganz klar natürlich immer auch damit zusammen, dass irgendjemand für sie sprechen muss. Also, das sehen wir ja bei den Geschwistern Scholl. Da gab es Inge Scholl, die älteste überlebende Schwester, die mit ihrem Buch, Die Weiße Rose, da den Pfeiler eingeschlagen hat. Und auch da sieht man ja natürlich, wie, welches Interesse, also dieser unglaublicher Erfolg dieses Buches. Inge Scholl hat ganz, ganz maßgeblich zu diesem Bekanntheitsgrad der Geschwister Scholl beigetragen. Anne-Dore Leber ist 1968 gestorben. Ihre Tochter war zu dem Zeitpunkt in Dänemark und die 1970er Jahre waren so maßgeblich mit dem Thema Täter befasst, dass sich in diesem Umfeld wenig Spielraum für das Thema Widerstand fand. Also das kann man auch an den Publikationen nachvollziehen, das können Sie belegen. Es gibt kein Jahrzehnt, in dem es so wenig Bücher zum Thema Widerstand gab wie in den 70er Jahren. Und das ändert sich dann. Dann kommt eine neue Generation, neue Leute, auch neue Historiker und Historikerinnen, die neue Fragen stellen. Es gibt einen neuen Umgang mit dem Thema Widerstand. 1985 die Rede von Weizsäcker, die Sie vorhin angesprochen haben, Tag der Befreiung und so weiter und so weiter. Da kommen ganz viel in Gang und dann gibt es ja eine Flut, eine unglaubliche. Es gibt wahnsinnig viele Bücher über den Nationalsozialismus. Also es gibt einen veränderten Umgang mit dem Thema Nationalsozialismus. Es gibt sehr, sehr, sehr viel Beschäftigung mit diesem Thema. Und davon ist dann natürlich auch das Thema Widerstand betroffen, berührt, positiv berührt. Und es gibt inzwischen unglaublich viele Bücher und Publikationen und Forschungen zum Thema Widerstand gegen den Nationalsozialismus. da hat sich ganz, ganz viel getan und da gibt es unheimlich viel zu entdecken. Es gibt auch inzwischen sehr viele schöne Biografien. Es gibt wahnsinnig viele gute Quelleneditionen. Also da kann man, wenn man jetzt anfinge, sich damit beschäftigen zu wollen, könnte man sehr viel finden. Als ich 1974, das war eben tatsächlich auch zu diesem Jahrestag, das Thema Widerstand gegen den NS entdeckt hatte, bin in die Buchläden gegangen, gesagt, können Sie mir da mal was empfehlen? Und da wurde ich also ganz wirklich, bin ich sozusagen, bin ich da heute Zeitzeugin und Historikerin zugleich. Also da wurde ich ganz groß angeguckt und die Leute waren völlig ratlos und empfahlen mir Hans Rotfeld von 1948. Und ansonsten wussten die eigentlich gar nichts dazu zu sagen. Und nachdem ich dann selbst angefangen hatte, mich umzugucken, habe ich festgestellt, es gibt auch tatsächlich fast nichts. Und so konnte ich eben im Laufe der Jahre immer selber mit zusehen, auch wie sich das Thema, was passiert, wie sich das Thema entwickelt und wie dann 1984, ab 1984, jetzt mal so ein bisschen plakativ gesprochen, das Thema sich entwickelt, wo es dann zunächst einmal erstmal um die Männer des Widerstandes ging und erst 10 Jahre später hat dann irgendjemand gemerkt, die Frauen, die leben ja alle noch. Also tatsächlich, so ungefähr muss das gewesen sein. Und dann kommt, dann fängt man an, sich für die Frauen zu interessieren. Und dann sprechen die ja auch und werden interviewt und sind, es gibt ja inzwischen eine Menge auch Dokumaterial und so weiter. Es gibt Filme und es gibt das Buch von Dorothee von Meding, Die Frauen des 20. Juli, den Film von Irmgard von Zurmühlen. Da kann man sich dann selber nochmal einen Eindruck verschaffen.
Und Sie haben ja auch mit dran mitgearbeitet. Also Sie forschen aktiv dazu. Sie arbeiten immer noch und gerade auch nicht nur Anne-Dore Leber, sondern ja, der Widerstand ist eben auch Ihr Thema, zu dem Sie ja auch aktiv beitragen, damit wir da mehr lernen und verstehen. Ich glaube, mir bleibt erstmal nur ein ganz großes Dankeschön zu sagen, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns.
Oh, ich
Und
danke Ihnen.
es war wirklich, es war total aufschlussreich. Ich habe noch mehr über Anne-Dore Leber gelernt und dann hoffen wir doch mal, dass Sie die Biografie über Anne-Dore Leber schreiben und wir dann in wenigen Jahren, Biografien dauern ja ihre Zeit, das sind große Projekte, dass wir aber irgendwann in naher Zukunft eine Biografie über Anne-Dore Leber haben. Das wäre ganz, ganz großartig.
Ja,
Das
wie gesagt, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Mühe machen und diesen Podcast erstellen, der hoffentlich dann weite Verbreitung findet und Anne-Dore dann im Laufe der Zeit eine weltweite Fangemeinde
Die
bekommt.
Anne-Dore-Freunde, wie sie es
Ja,
immer nennen. Ich finde es,
genau.
genau, die Anne-Dore-Freunde, das finde ich eine sehr schön, einen sehr schönen Namen für diese Gesellschaft, für diese
Ja,
Gemeinschaft.
unbedingt. Okay, in diesem Sinne, ja. Tschüss.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Geiken. Damit haben wir, glaube ich, einen sehr schönen Einblick bekommen in die vielfältigen Tätigkeiten von Anne-Dore Leber während der NS-Zeit und ihren Kampf in der Nachkriegszeit. Ein Thema oder ein Bereich, über den wir noch gar nicht so sehr gesprochen haben, ist die politische Rolle und das politische Engagement von Anne-Dore Leber. Und da kann uns Laura mehr erzählen, die sich zum einen damit befasst hat, wie Anne-Dore Leber schon vor 1933 politisiert wurde und eben selbst politisch ja aktiv war und engagiert war und zum anderen über ihre Rolle im Nachkriegsdeutschland dann. Dann gebe ich einmal das Mikro an dich, liebe Laura.
Ja, vielen Dank für die Überleitung. Ja, der Weg von Anne-Dore Leber in die Politik ist eigentlich ganz spannend, weil man liest häufig, sie ist im Jahr ihrer Heirat der SPD beigetreten. Und das war als Ehefrau eines Reichstagsabgeordneten auch überhaupt nicht ungewöhnlich. Sie selbst hat später geschrieben, dass sie schon bei ihrer ersten Wahl die SPD gewählt hatte. Sie beschreibt das damals oder schreibt es selbst als Rebellion oder das Auflehnen einer Tochter aus bürgerlich-katholischem Elternhaus. Politisiert, so schreibt sie selbst, hat sie aber erst die Zeit des Nationalsozialismus, also die Jahre, in denen offene Meinungsäußerung und freie politische Wahlen eben nicht mehr möglich waren in Deutschland. Und aber in einem Interview mit dem Deutschlandfunk vor 1963, das ich gefunden habe, im Rahmen der Sendung Der Abgeordnete antwortet, erzählte sie nach ihrer Wahl in das Berliner Abgeordnetenhaus über ihren Weg in die Politik und interessanterweise beschreibt sie da sehr ausführlich ihren Weg doch ein bisschen anders noch. Und ich würde das gerne vorlesen, weil es uns einen Eindruck der durchaus in den 1920er Jahren bereits politisch interessierten Anne-Dore Rosenthal gibt. Sie erzählt, Zitat, meine politischen Ansichten begannen sich eigentlich 1923 an der Münchner Universität zu bilden. Sie wissen, es war das Jahr, in dem der Putsch Hitlers im Münchner Bürgerbräukeller stattfand. Aber es war auch das Jahr, in dem die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hatte und uns das Geld gleichsam unter den Fingern zerrann. Diese Vorgänge, aber überhaupt die Fragen und der Staat von Weimar lösten scharfe Diskussionen unter der Studentenschaft aus. Und es zeichnete sich ab, ein stark rechtsorientiertes Lager und eine mehr linksorientierte Richtung. Ich fühlte mich dann der Letzteren verbunden. 26 begegnete ich meinem Mann, der damals einer der ganz jungen Abgeordneten des Reichstages war. Wir heirateten 27 und ich trat im Jahr 27 auch in die Sozialdemokratische Partei ein. Das sind natürlich jetzt eher zwei unterschiedliche Erzählungen, die beide von Anne-Dore Leber selbst stammen. Aber insgesamt kann ja auch alles gleichzeitig stimmen. Also die Rebellion der Tochter aus bürgerlich-katholischem Elternhaus, die bei der ersten Wahl SPD wählt, die Studentin, die sich in den Debatten an der Universität eher in den Ansichten der linken Studierendengruppen wiederfindet, die dann einen SPD-Abgeordneten kennenlernt und heiratet und selbst der Partei beitritt und trotzdem den hohen Wert der Demokratie erst in dem Moment richtig begreift, als es eigentlich schon zu spät ist. Das geht uns ja heute auch nicht unbedingt anders, wenn plötzlich immer mehr Menschen gegen rechts auf die Straße gehen, weil sie merken, oh, vielleicht ist die Demokratie doch nicht so fest verankert, wie ich es bisher immer gedacht habe.
Also das finde ich einen total spannenden Einblick in ihre Politisierung. Ja, wie du sagst, bis zu dem Punkt, als es dann eigentlich schon zu spät ist. Also die Demokratie wertschätzen lernen, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Wie sieht es denn aus mit ihrer politischen Arbeit in der Nachkriegszeit nach 1945?
Ja, nachdem Deutschland dann besiegt worden ist, widmet sich auch Anne-Dore Leber, wie auch viele andere, dem Wiederaufbau eines demokratischen Deutschlands. Und vielleicht, also ich werde den Eindruck nicht so ganz los, folgt sie damit auch nicht nur ihrem eigenen politischen Ziel nach einem wieder demokratischen Deutschland, sondern auch dem ihres Ehemannes, das sie beide geteilt haben. Wenige Monate nach Kriegsende, im Oktober 1945, wird sie in den Zentralausschuss der SPD in der sowjetischen Besatzungszone gewählt. Für kurze Zeit wird sie dort die Leiterin des Frauensekretariats der Ost-SPD. Und ein Jahr später kommt es dann zur Vereinigung von SPD und KPD zur SED, die unter massivem Druck der sowjetischen Besatzungsbehörde zustande kam. Anne-Dore Leber ist eine strikte Gegnerin dieses Zusammenschlusses und blieb in der Westberliner SPD dann später. Und im September 1946 reist sie nach Lübeck, in die Stadt, in der ihr Ehemann einst der bekannteste Politiker gewesen war und in der sie als seine Ehefrau auch mittlerweile bekannt war. Und dort trifft sie auch auf einen anderen ehemaligen Lübecker, und zwar auf Willy Brandt. Und um diese Verbindung zwischen Anne-Dore Leber und Willy Brandt besser verstehen zu können, die auch außerhalb der Politik später nicht unwichtig war, können wir auch hier einmal einen Blick zurückwerfen. Nämlich im Februar 1927 veröffentlichte Willy Brandt, damals noch unter seinem Geburtsnamen Herbert Frahm, seinen ersten Artikel im Lübecker Volksboten. Dessen Chefredakteur war nämlich eben jener Julius Leber, der im gleichen Jahr Anne-Dore Rosenthal geheiratet hatte. Und Julius Leber hatte den jungen Brandt sehr gefördert. Also er war einer seiner größten Förderer, bis es 1931 zum Bruch zwischen beiden kommt, als Brandt sich nämlich der SAPD anschloss. Brandt wird 1944 in seinem norwegischen Exil zur SPD zurückkehren und hat kurz zuvor im Juni 1944, also kurz bevor Julius Leber verhaftet wird, über einen deutschen Diplomaten aus dem Kreisauer Kreis indirekt auch Kontakt zu Julius Leber wieder. Und jetzt zurück in den September 1946. In Lübeck treffen also Willy Brandt und Anne-Dore Leber zusammen. Er schreibt später in einem seiner Bücher über dieses erste Aufeinandertreffen, Zitat, Lebers Witwe Anne-Dore, die ihr Schicksal tapfer trug, aber trotzdem trotz ihrer politischen und verlegerischen Aktivitäten nicht mehr glücklich werden konnte, lernte ich ebenfalls 1946 kennen, als wir beide zu Besuch in Lübeck waren. Ja, und dort in Lübeck absolvieren sie gemeinsam Wahlkampfauftritte, um die dortige SPD im Kommunalwahlkampf zu unterstützen. Die Wege beider trennen sich in den nächsten Jahren nicht. Es ist auch bei Anne-Dore Leber, wo Willy Brandt das erste Mal wenige Monate später, nämlich im Februar 1947, auf Ernst Reuter trifft. Und Brandt wird später als regierender Bürgermeister der Nachfolger von Ernst Reuter werden. Also Anne-Dore Leber spielte für die Karriere von Willy Brandt eine vielleicht auch nicht ganz unwichtige Rolle. Und um jetzt erst einmal bei der Politikerin Anne-Dore Leber zu bleiben, im Oktober 1946 wird sie in die letzte Gesamtberliner Stadtverordnetenversammlung gewählt. Dort arbeitete sie auch mit und unter der amtierenden Oberbürgermeisterin Luise Schröder, ebenfalls eine spannende Persönlichkeit. Und jedenfalls zu Beginn der Berlin-Blockade bittet Anne Dore Leber in ihrer Rede vom 29. Juni 1948 die Vereinten Nationen um Unterstützung für die Berliner Bevölkerung. Das war einige Wochen, bevor Reuter, der von der sowjetischen Seite verhinderte Oberbürgermeister, die Völker der Welt aufrief, auf diese Stadt zu schauen. Also wer die berühmte Rede kennt. Und Leber sagt, also Anne Dore Leber sagt in ihrer Rede selbst, Zitat: Wir glauben nicht zu viel zu verlangen, wenn wir die Vereinten Nationen bitten, Berlins Bevölkerung in dieser ernsten Stunde Hilfe und Unterstützung zuteilwerden zu lassen. Und diese Rede von Anne Dore Leber gibt sie dann selbst heraus, zusammen mit den Reden der FDP-Abgeordneten Ella Barowski und der CDU-Politikerin Lucia Krüger unter dem Titel Berliner Frauen appellieren an die Menschlichkeit, versehen mit einem Grußwort der amtierenden Oberbürgermeisterin von Berlin. Und der Stadtverordnetenversammlung gehört sie dann bis 1950 zunächst an. Und in den nächsten Jahren übernimmt Leber einige weitere Ämter, auch in der Politik, aber auch abseits. Also sie wird 1954 für 2 Wahlperioden Bezirksverordnete von Berlin-Zehlendorf. Und 1963 wird sie in das Westberliner Abgeordnetenhaus gewählt, dem sie bis kurz vor ihrem Tod angehörte. Und in dem vorhin schon von mir angesprochenen Radiointerview erzählt sie dort auch von ihrem Einstieg in die Politik des Nachkriegsdeutschlands. Sie setzt quasi mit der Ermordung ihres Ehemannes ein, Zitat: Nach seinem Tode wartete ich auf das Kriegsende, in der Meinung, nicht mehr in Deutschland leben zu können. Aber dann 1945 begannen mich sehr schnell hier in Berlin die Vorgänge zu fesseln und festzuhalten. Ich wurde Mitglied der ersten Stadtverordnetenversammlung und nahm an all den aufregenden Ereignissen, die über die Blockade hinweg bis 50 folgten, teil. Beispielsweise der Sturm auf das Rathaus. Oder wie bereits angesprochen, der Berlin-Blockade. Nicht nur als Verlegerin will sie zur Demokratisierung beitragen, sondern auch die junge Generation fördern, weshalb sie sich im Parlament eigenen Aussagen nach insbesondere den Bildungsstätten von der Schule bis zur Universität widmen wollte. Und neben ihrer Tätigkeit als Politikerin, Verlegerin und stete Trägerin der Erinnerung an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus übernimmt sie eine Vielzahl von Ämtern. 1955 wird sie Delegierte der Beratenden Versammlung des Europarates. Im gleichen Jahr wird sie Mitglied der deutschen UNESCO-Kommission. Und noch nach der Gründung der Bundeswehr ebenfalls 1955 eins von 38 Mitgliedern des Personalgutachterausschusses. Sie war Vorstandsmitglied der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit und des Kulturpolitischen Beirates des Auswärtigen Amtes. Also eine ziemliche Fülle an Aufgaben und Ämtern. Und man kann eigentlich durchaus sagen, dass Anne Dore Leber vielleicht eine der bekanntesten Frauen und Politikerin der ansonsten bis heute eher bildlosen und unbekannteren Frauen der 1950er Jahre in der Politik war.
Ja, absolut. Vielen Dank dafür, Laura. Das hast du auch schon mal so ausgedrückt, Nikolas, dass du gesagt hast, sie ist eigentlich eine der bekanntesten Frauen in der jüngeren Nachkriegsbundesrepublik gewesen.
So, jetzt nochmal Laura, mein Kompliment. Sehr schön
Ja.
zusammengefasst und auch sehr schön vorgetragen. Ja,
Wahnsinn.
zutreffend eine der bekanntesten, sicherlich auch der sichtbarsten Frauen. Ich habe bis heute übrigens den Eindruck, dass Anne Dore Leber als Feministin nach wie vor auch etwas unterschätzt wird. Das sollte man nicht übersehen. Sie hat immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass sich Frauen politisch bilden, an die Verantwortung der Frauen in der Gesellschaft, in der Politik auch immer wieder stark appelliert. Und der bannende Punkt, der mich allerdings auch so ein bisschen schmerzt von ihrer Sichtbarkeit, ist in der hauptstädtischen Gedenkkultur heute leider, leider nicht besonders viel übrig geblieben.
Da schließen sich natürlich direkt 2 Fragen an. Erstens, warum glaubst du, ist das so? Und zweitens, wo wird denn heute noch an sie erinnert? Vielleicht arbeiten wir uns da Schritt für Schritt durch. Hast du eine Vermutung, weshalb ihre Erinnerung so verblasst ist?
Da könnte man zunächst anführen, dass das historisch bedeutenden Frauen leider sehr, sehr oft passiert. Aber wem sage ich das? Die Frage, warum so viele Frauen aus dem Widerstand gegen das NS-Regime unbekannt geblieben sind, man kann auch sagen, unbekannt gemacht wurden, die ist natürlich sehr komplex. Das hat zum einen mit dem Stauffenberg-Mythos zum Beispiel zu tun, der den Blick auf den Widerstand gegen das NS-Regime zu einem sehr frühen Zeitpunkt sehr, sehr stark eingeengt hat. Und die Geschichtsschreibung hat sich diesem Mythos, so muss man den 20. Juli 1944 in seiner Wahrnehmung bezeichnen, immer mit besonderem Interesse gewidmet. Das hat, wenn man auf Frauen im Widerstand blickt, natürlich mit der früh hervorgehobenen Position von Sophie Scholl zu tun. Inge Scholl schrieb 1952 die Weiße Rose und schuf damit auch die Grundlage für den bis heute besonders hohen Bekanntheitsgrad ihrer Schwester Sophie. Das hat sicherlich sogar mit dem nationalsozialistischen Frauenbild zu tun, wonach Frauen in der Politik eben überhaupt nicht in Erscheinung zu treten hatten. Im Gegenteil, die Aufgaben der Frauen bestanden darin, schön zu sein und vor allem eben Kinder zur Welt zu bringen. Das hat damit zu tun, dass in der Bundesrepublik Deutschland, über die wir ja heute sprechen, eben Sozialdemokratinnen und Kommunistinnen lange und in großer Zahl von der Widerstandsbetrachtung ausgeschlossen blieben, gerade in der von Konrad Adenauer geprägten Zeit waren einst politisch linke Positionen mit der sich entwickelnden Gedenkkultur der noch jungen Bundesrepublik Deutschland eben schwer oder gar nicht vereinbar. Das sind einige der Gründe, weswegen dann tatsächlich auch die Erinnerung an Anne-Dore Leber nach und nach verblasst ist.
Mir kam da noch ein Gedanke. Ich glaube, was bei ihr auch mit reinspielt, ist das, was ich eingangs gesagt habe, dass sie verstirbt und ihr Nachlass dann, also ihr Haus wird ausgeräumt von der Tochter. Und es hängt dann ja immer in solchen Fällen einfach auch sehr davon ab, sind sich die Angehörigen bewusst und haben die auch die emotionale Kraft dafür, sich damit auseinanderzusetzen und diesen Nachlass wirklich durchzusehen und zu sichern und dann zu überlegen, hier sollte was gesichert werden, hier sollte was an Archive gegeben werden und so weiter und so fort, ne? Aber ich glaube, solche Sachen spielen natürlich auch noch mal mit rein. Das sind dann so die praktischen Gründe, die zu diesen strukturellen und den größeren, die du auch gerade erwähnt hast, noch dazukommen, ne? Die das Ganze dann irgendwie weiter verkomplizieren sozusagen.
Ja,
Aber
auf jeden Fall. Und dazu kommt auch mitunter eben noch eine gewisse Wertung innerhalb der Geschichtsschreibung selbst. Es gibt ein sehr markantes Zitat der Feministin Anne-Dore Leber, die im Mai 1947 in der Zeitschrift Telegraph, für die sie selbst als Chefredakteurin tätig war, schrieb: Die Zeit erlaubt keinem von uns zu ruhen und auf ein Wunder zu hoffen. Was aus Deutschland wird, liegt bei uns selbst. Es liegt zum großen Teil in der Hand der Frau. Also ihr Frauen, nur Mut. Das ist ein wegweisender Aufruf, der ihr sehr am Herzen lag. Das Interessante ist, dass man über dieses Zitat dann und wann in der biografischen Literatur stolpert und es wird zitiert bis liegt bei uns selbst. Ne? Also die Zeit erlaubt keinem von uns zu ruhen und auf ein Wunder zu hoffen, was aus Deutschland wird, liegt bei uns selbst. So, diese beiden kurzen Nachsätze, die dann tatsächlich eben auf die Rolle der Frau besonders den Blick richten, die werden gerne unterschlagen. Und das ist tatsächlich etwas, was wir bei Anne-Dore Leber gelegentlich sehen, ebenso wie bei anderen Frauen im Widerstand.
wo wird denn dann momentan in Berlin noch an Anne-Dore Leber erinnert und vor allem, wie wird an sie erinnert? Das ist ja auch noch mal eine Krux.
Ja, das ist in der Tat so. Wir richten den Blick in den Stadtteil Schöneberg, genauer gesagt auf die sogenannte Rote Insel. Denn dort finden wir tatsächlich heute einiges an Spuren zum Lebensweg von Anne-Dore Leber, auch von Julius Leber. Zum Beispiel die einstige Sedanstraße, die heute Leberstraße heißt, die führt direkt hin auf die Kohlenhandlung, die das Ehepaar Leber gemeinsam bewirtschaftete. Und spannend ist eben tatsächlich, dass auch Anne-Dore Leber einerseits im hauptstädtischen Straßenbild bis heute sehr präsent ist. Wir haben in Berlin das schon traditionsreiche Anne-Dore Leber Berufsbildungswerk, den Anne-Dore Leber Park direkt neben dem Standort der einstigen Kohlehandlung. Die Leberstraße, die nach dem Ehepaar benannt ist, wie gesagt, Seitenblick, das ist die Straße, in dem sich das Geburtshaus von Marlene Dietrich befindet, also wirklich eine gut antifaschistische Ecke, in der wir unterwegs sind. Die Leberstraße wiederum führt auf die Julius-Leber-Brücke hin. Und es gibt auch in anderen Stadtteilen zwei Gedenktafeln für Anne-Dore Leber selbst. Einmal in Wilmersdorf in der Pariser Straße 14, das heißt am Haus ihrer Kindheit in dem damals heimatlichen Kiez. Und eine wiederum an der besagten Kohlehandlung. So. Das Interessante ist allerdings, das Gedenken mit Blick auf Anne-Dore Leber ist sehr, sehr selektiv ausgefallen. Die Inschriften auf den Gedenktafeln beispielsweise heben eben ihr politisches und ihr publizistisches Wirken nach der NS-Zeit hervor. Zu Recht, Laura hat es vorhin betont, sie wurde spät in ihrem Leben sogar Mitglied des Abgeordnetenhauses im damaligen West-Berlin, also landespolitische Parlamentsabgeordnete. Aber das ist schon spannend aus zwei Gründen, wenn man sich diese Inschriften heute noch mal vergegenwärtigt. Sie begegnet uns eben nicht als aktive Widerstandskämpferin, wurde als solche nicht erkannt oder anerkannt, muss man fast sagen. Und zum anderen, sie wird tatsächlich eben bewusst oder unbewusst auch auf diese Rolle der Ehefrau von Julius Leber immer wieder reduziert.
Da sei ein kurzer Einwurf erlaubt, damit wir sie nicht übergehen. Und zwar befindet sich ja in der ehemaligen Kohlenhandlung heute der Arbeitskreis Lern- und Gedenkort Anne-Dore und Julius Leber. Und die Verantwortlichen dort engagieren sich mit Hingabe dafür und setzen sich mit Hingabe dafür ein, dass eben auch an Anne-Dore Leber als eigenständige Widerständige erinnert wird, eben nicht nur in dieser Rolle als Frau von. Und der Lern- und Gedenkort Anne-Dore und Julius Leber richtet zum 120. Geburtstag von Anne-Dore Leber am 18. März dann also auch eine Veranstaltung zu ihren Ehren aus, um an sie zu erinnern. Den Link zum Gedenkort, den nehmen wir auch in die Shownotes auf. Das war es auch schon mit meinem kurzen Einwurf. Dann übergebe ich wieder an Nico.
Ich finde, es sind zwei Sachen, die man nochmal betonen sollte. Die Reduzierung auf Ehefrau von ist auch deshalb nicht angemessen, weil Anne-Dore und Julius Leber Seite an Seite im Widerstand gegen das NS-Regime waren. Sie selbst hatte eine sehr selbstbewusste Position in jener Widerstandsbewegung, die dann zum versuchten Umsturz vom 20. Juli 1944 führte. Fritz Dietloff, Graf von der Schulenburg, hat einmal über sie gesagt, sie ist wie eine stählerne Klinge, diese Frau, federnd und nicht zu zerbrechen. Das zeigt, sie hatte als Zivilistin den Respekt der Offiziere oder wenn man auf Geschlechter blickt, sie hatte den Respekt der Männer des 20. Juli 1944 und das war mit Sicherheit alles andere als selbstverständlich. Der andere Punkt ist, dieses Spannungsverhältnis in der hauptstädtischen Gedenkkultur von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, das ist mir so bei keiner anderen Person aus dem Widerstand gegen das NS-Regime bisher begegnet. Und ich bin ja nun in Berlin wirklich oft und viel und gerne unterwegs. Und das wird nebenbei bemerkt im Stadtteil Wedding vor der Julius-Leber-Kaserne, der Julika, besonders deutlich.
Ja, das ist ja ein gutes Stichwort, die Julius-Leber-Kaserne. Willst du das kurz ausführen, warum das da so besonders deutlich wird?
Ja, es wird insofern deutlich, als dass die Julius-Leber-Kaserne heute ein schon traditionsreicher Bundeswehrstandort ist. Die ist am 5. Januar 1995 nach Julius Leber benannt worden, also exakt 50 Jahre, nachdem er im damaligen Strafgefängnis Plötzensee durch den Strang unter dem Naziterror ermordet worden war. Die Kaserne ist übrigens die einstige Hermann-Göring-Kaserne. Unter dem NS-Regime war sie nach Hermann Göring benannt. Dann sehen wir einerseits hier den Triumph der Gedenkkultur über das NS-Regime mit dem entsprechenden zeitlichen Abstand. Und umgekehrt begegnet uns auch hier die Unsichtbarkeit von Anne-Dore Leber. Vor dem Kasernentor befindet sich eine wirklich liebevoll gestaltete Gedenkstele zu Ehren von Julius Leber. In der Textmitte heißt es, im Jahr 1927 heiratete er Anne-Dore Rosenthal. Und das war's. Sie ist weiterhin um und in dieser riesigen Kaserne nicht sichtbar. Und das ist auch deshalb besonders schmerzlich, weil sie tatsächlich für die Bundeswehr selbst, im Gegensatz zu ihm logischerweise, prägende Bedeutung hatte. Laura hat es vorhin angesprochen, sie war seit dem Juli 1955 eines von 38 Mitgliedern im damals neu einberufenen Personalgutachterausschuss für die Bundeswehr. Sie war neben der Philosophin Maria Schlüter-Hermkes und 36 Herren, die einzige Dame, hat sich also auch da behauptet. Und die zentrale Aufgabe dieses Ausschusses bestand eben darin, Bewerber für die Bundeswehr ab dem Dienstgrad Oberst nach ethischen Gesichtspunkten auf ihre Eignung zu prüfen. Die Einstellung zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung war dabei ein entscheidendes Kriterium. Das heißt, die Arbeit dieses Gremiums hat das entstehende Soldaten- und Offiziersbild der damals noch jungen Bundeswehr entscheidend geprägt und auch dazu hat Anne Dore Leber ihren Beitrag geleistet. So gesehen wäre es an der Zeit, dass auch die Bundeswehr dies zu würdigen wüsste. Für mich war ein einschneidendes Erlebnis, als ich mich mit Anne Dore Leber befasst habe, der Gang zum Haus ihrer Kindheit in der Pariser Straße 14 im Stadtteil Wilmersdorf von Berlin. Vor dem Haus steht eine Gedenktafel zu ihren Ehren, die aus Anlass des 100. Jahrestages ihres Geburtsdatums am 18.03.1904 bzw. dann 2004 eingeweiht wurde. Und das ist ein klassisches Beispiel von gut gemeint. Die eigentliche Gedenktafelinschrift beginnt eben mit dem Satz, sie unterstützte ihren Mann Julius Leber bei seiner Widerstandsarbeit gegen den Nationalsozialismus. Und das wird ihr tatsächlich eben leider nicht gerecht. Ich meinte das schon, das Ehepaar Leber war Seite an Seite im Widerstand. Sie war weit mehr als eine erfüllende Gehilfin, als die sie die biografische Literatur immer gesehen hat, vielleicht auch sehen wollte. Und mir ist dann eben aufgefallen, sie ist dadurch leider ein Musterbeispiel für die Reduzierung von verheirateten Widerstandskämpferinnen gegen das NS-Regime auf diese Rolle Ehefrau von einem prominenten Widerstandskämpfer, einem prominenten Ehemann, von dem dann schnell berichtet wird, wenn doch tatsächlich eigentlich von den Frauen die Rede sein sollte. Und der Punkt ist, das begegnet uns eben auch vor der Julius-Leber-Kaserne. Deswegen hatte ich, ihr werdet euch erinnern, im Herbst vergangenen Jahres die Idee, man könnte doch eine Namenserweiterung durchführen der Julius-Leber-Kaserne zu Anne Dore und Julius-Leber-Kaserne. Das wäre mit Blick auf den 120. Jahrestag ihres Geburtsdatums angemessen. Wir hatten uns zusammen mit Bianca Walter von Frauen von damals dafür eingesetzt und ihr wisst auch, wie schnell das Bundesministerium der Verteidigung diese Idee verworfen hat. Ich möchte sie eigentlich ungern aufgeben. Ich finde ja, dass auch der 80. Jahrestag des 20. Juli 1944 im kommenden Sommer ein angemessener Anlass wäre für eine Anne Dore und Julius Leber Kaserne statt Julius Leber Kaserne. Ich befürchte allerdings auch, dass wir, wie ich vermute, bis zum 125. Jahrestag ihres Geburtsdatums dann werden warten müssen, bis überhaupt vielleicht die entsprechende Debatte einmal in Gang kommt. Das heißt, wir können uns heute schon für eine Podcast-Folge zu Anne Dore Leber im Jahr 2029 gerne verabreden und schauen, was dann aus unserem gemeinsamen Ansinnen einer Anne Dore und Julius Leber Kaserne geworden ist. Ich werde mich jedenfalls zu gegebener Zeit auch weiterhin dafür einsetzen. Und ihr seid bitte an meiner Seite.
Ja, das sind wir natürlich sehr gerne. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass du Unrecht behältst und es nicht bis zum 125. Jahrestag ihrer Geburt dauert, sondern dass sich da schon vorher was bewegt. Ich werde ja im Podcast selten wirklich aktivistisch, aber ich finde, an dem Punkt ist eigentlich auch mal angebracht zu sagen, dass es gar nicht schaden kann, je mehr Leute sich dafür einsetzen und auf solche Ideen drängen und da vielleicht auch noch mal ein Schreiben an die entsprechende Stelle schicken. Steter Tropfen höhlt den Stein sozusagen. Ja, je mehr wir da aktiv werden, darauf aufmerksam machen, das auch vielleicht ein Stück weit einfordern oder vorschlagen, wie höflich man auch immer an diese Stellen schreiben möchte, umso besser eigentlich. Also sie hätte es ja definitiv verdient. Ich habe jetzt gerade kurz überlegt, ob man sagen könnte, wir sitzen jetzt hier und wir sprechen über sie und es gibt ja Stellen, an denen an sie erinnert wird und jetzt motzen wir darüber, wie an sie erinnert wird. Aber wie du eben sagtest, ne, also wenn in einer Art und Weise erinnert wird, die weiterhin unsichtbar macht, die weiterhin die eigentliche Leistung nicht herausstellt, dann muss man nachbessern eigentlich. Also dann wird es der Person ja trotzdem nicht gerecht. Und insofern wäre ich sehr dafür, dass die Julius-Leber-Kaserne tatsächlich zu einer Annedore- und Julius-Leber-Kaserne wird und dass sie vielleicht auch an den anderen Stellen im Stadtbild, in denen an sie erinnert wird, dass man da vielleicht auch noch mal ein bisschen nachbessert. In jedem Fall ist, glaube ich, das Ansinnen, das uns ja alle bewegt, das Annedore Leber bekannter zu machen. Da fällt mir ein, dass Frauke Gaiken den schönen Ausspruch hat, sie bezeichnet Menschen, die sich also auch die Annedore Leber also auch eine gewisse Anerkennung und Verehrung entgegenbringen und von dieser Frau fasziniert sind als Annedore Freundinnen und Freunde. Und ich finde, das ist eine sehr schöne kleine Gemeinschaft, die wir hiermit vielleicht eröffnen können. Die Annedore Freundinnen, die sich dann hier alle zusammenfinden. Eine Gemeinschaft, die jetzt hoffentlich ein bisschen gewachsen ist durch die Folge heute auch, einfach indem man ein besseres Bild von ihr hoffentlich bekommen hat. Mir bleibt, glaube ich, nur euch beiden ein ganz großes Dankeschön zu sagen. Also euch beiden kann ich es live übermitteln. Ich danke natürlich auch Frauke Gaiken, dass sie sich Zeit genommen hat, aber eben jetzt gerade während unserer Aufnahme auch euch, dass ihr euch dazu geschaltet habt, dass ihr zum Gelingen dieser Folge auch beigetragen habt mit eurem Wissen und euren Kenntnissen in den Gebieten, in denen ihr euch ja auch tiefer mit ihr befasst habt.
Ja, vielen Dank, Jasmin, auch, dass wir heute hier sein durften. Und wir haben uns ja schon in den letzten Wochen öfter mal zu Annedore Leber ausgetauscht und wie fasziniert wir alle von ihren unterschiedlichen Facetten sind, von den vielen verschiedenen Sachen, die sie in ihrem Leben gemacht hat. Deswegen vielen Dank für die Einladung und hier heute hier sein zu dürfen. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Liebe Jasmin, vielen Dank auch von mir. Das war super, meine erste Podcast-Erfahrung. Ansonsten vermute ich, dass manche deiner Zuhörerinnen erstaunt sein werden. Aber ja, hinter Black und Mieze steht ein Mann. Auch das geht. Und schaut meinethalb gerne vorbei, www.blackundmieze.de. Monat für Monat ein neuer Essay und Frauen im Widerstand gegen das NS-Regime werden auch weiterhin im Mittelpunkt meines Blogs stehen. Danke.
Ich danke euch und ja, es war eine Freude, euch beide hier zu haben. In dem Zusammenhang auch nochmal der Hinweis, da Laura es nicht erwähnt hat, erwähne ich es noch unbedingt. Auch @FrauAbgeordnete auf Instagram folgen und auch in Lauras Podcast reinhören, der auch Frau Abgeordnete heißt. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich für die Zeit und für eure Expertise und es hat sehr großen Spaß gemacht und gerne wieder und bitte nicht erst in 5 Jahren zum nächsten runden Geburtstag von Annedore Leber.